Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Wo sind die?
Ah, na, da haben wir es ja.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, Folge 156 und diesmal am Donnerstagabend. Wir schreiben den 18. Januar und mit mir in den Gadgetfunk-Studios ist mal wieder der Heiko. Guten Abend, Junge.
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich bei unserer zweiten Aufnahme in 2024.
The Nightmare Continue. Nein, das ist das andere Lied. Ja, ich meine.
Andere Geschichte.
The show always will go on.
Das ist gut. Ja, was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig, ne? Ja. Hast du dich dann ganz gut angefreundet mit den neuen Jahreszahlen hinten oder mit der neuen Jahreszahl am Ende?
Die Jahreszahl ist im Moment mein kleinstes Problem. Ja, ne, ist überhaupt kein Problem.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, wann haben wir denn aufgenommen? Vor 2 Wochen, ne?
So was? 2 oder 3?
Ziemlich genau. Ja, 2 Wochen. Ja, wenn wir den Rhythmus beibehalten, ist doch erstmal das Klassenziel erreicht. Das ist doch schön. Und fühlt sich aber an wie schon 3 Monate in 2024, ehrlich gesagt.
Naja, ich meine, wenn du da hier die Zeitzonen wieder durchfliegst, dann ist es kein Wunder. Ja.
Don't ask, also wenn du zwischendurch einen stumpfen Schlag hörst und ich mich nicht mehr zu irgendwas äußere, dann bin ich eingeschlafen, dank Jetlag immer noch.
Ist immer noch so schlimm. Aber,
ja, jetzt so die Zeit, wo es richtig reinkickt. Es geht aber. Es war schon schlimmer, aber trotzdem irgendwie unterschätzt es dann doch immer wieder. Ich glaube, die 10 Stunden Aufenthalt in Toronto war nicht wirklich förderlich für mein Körpergefühl, mein Zeitgefühl.
Aber du erzählst schon wieder bloß die halbe Geschichte, weil du warst nur 10 Stunden in Toronto. Eigentlich warst du im Auftrag und auf Kosten des Gadgetfunk vor uns in Las Vegas auf der CES. Für uns vor Ort in Las Vegas auf der CES. So schaut's aus.
Ja, richtig, richtig. Business as usual. Ja, so blöd, wie es sich anhört. Aber es war wieder mal die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und natürlich. Ja, da bin ich mal meinem journalistischen Auftrag nachgekommen für uns, da mal vorbeizuschauen, zu gucken, was es Neues an Gadgets gibt. Was soll ich sagen? Du siehst meine leeren Hände. Ich bin mit wenig zurückgekommen, außer mit viel Erfahrung. War wie erwartet jetzt nicht das Riesenfeuerwerk an Innovationen und Höchstinnovationen, neuen Themen rund um die Elektronik-Gadgets. Natürlich gab es eine Menge zu sehen, aber vieles halt auch alter Wein in neuen Schläuchen, beziehungsweise auch ein paar, ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon mal angemerkt, die CES verkommt mehr und mehr, also die offizielle Show, also was da in den Messerhallen abgeht, verkommt mehr und mehr zu einem IoT-Wettrennen, wie viele Apps kriege ich an der Bratpfanne rein, beziehungsweise zu einer Leistungsshow für Automotive. Die Autohersteller, wollte schon sagen, anonymes Fahren, nein, es ist aber autonomes Fahren. Und alles, was irgendwie Räder hat, kann man autonom fahren lassen.
Die anonymen Autofahrer.
Die anonymen Autonomen, genau. Von daher war es überschaubar innovativ. Für mich war es wichtiger, da bestehende Lieferanten zu treffen und das Jahr 2024 dann mal durchzusprechen, mich von deren Neuheiten begeistern zu lassen, was auch durchweg cool war, muss ich ehrlich gesagt sagen. Keine Rieseninnovation, aber innerhalb der einzelnen Lieferanten ist schon schön zu sehen, wie sich Unternehmen in allen Ebenen und Bereichen da in die richtige Richtung entwickeln. Von daher war das eigentlich ein ganz cooler Trip.
Was ist denn die richtige Richtung?
Naja, wenn du siehst, wir machen ja keine Schleichwerbung, das ist ja auch nicht gesponsert, von daher kann ich die Namen ja auch in den Mund nehmen, bei Unternehmen wie UAG oder Zenz, die wir angefangen haben wahrzunehmen als mehr oder weniger Startups oder Junggründungen in den letzten Jahren, einfach wie sich Kommunikation, Produktsprache, Produktqualität, Verpackungsdesign Und damit auch einhergehend natürlich gewisse Erfolge einstellen und sich Dinge in die gefühlt richtige Richtung auch verändern und entwickeln. Das war schon ein bisschen satisfying, muss ich sagen.
Okay, hat aber nichts mit der Show zu tun, sondern ist eine ganz, ganz normal wirtschaftlich-unternehmerische Genese, die du da mit beobachtest.
Genau, genau. Einmal wirtschaftlich natürlich und du weißt ja, ohne wirtschaftliche Erfolge ist es schwer, Dinge zu ändern, zu verbessern, hochwertiger zu werden. Mhm. Und das eine geht natürlich mit dem anderen einher. Und das war Hauptgrund gewesen eigentlich mit den Marken dann.
Also ihr hättet euch auch irgendwo auf der Welt treffen können oder in München im Biergarten oder in Hamburg auf ein Fischbrötchen am Hafen. Naja, vielleicht nicht am Hafen.
Am Ende vom Tag ja. Aber wenn natürlich jetzt gerade bei UAG das ganze PM und Entwicklungsteam in den USA sitzen hast, dann ist für die natürlich einfacher, mal schnell von Kalifornien nach Las Vegas zu eiern.
Klar. Ja. Das kam bloß so an, als ob das einen Zusammenhang mit der CES-Show gehabt hätte,
Das war einfach die Beobachtung dieses Jahr, die da dann doch durchgeschlagen hat. Und es ist einfach toll zu sehen, wie sich Dinge da entwickeln. Und ich habe es vorhin kurz angemerkt, diese eigentliche CES fragmentiert sich ja immer mehr. Na, wo früher in den großen Hallen von der Messe selbst ja alle möglichen Hersteller ausgestellt haben, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, quasi in den umliegenden Hotels von der Messegelände schöne Suiten zu buchen und daran quasi so eine die Privatshows zu veranstalten.
Aber war das nicht immer schon so?
Messekosten zu sparen. Es ist Faktor 10 mehr geworden, würde ich mal sagen, Carsten.
Okay. Nämlich hatte es damals schon, jetzt hält Fatih wieder vom Krieg, wann war ich denn das erste Mal dort, bestimmt schon 10 Jahre her oder länger. Und da hat mich auch keiner wirklich mitgenommen und ich war dann da relativ allein. Ich habe mich immer schon gefragt, was diese ganzen Bezeichnungen zu bedeuten haben. Die Firma ist da und dort und da. Ich war halt gewohnt aus Deutschland, Europa, Halle 15 stand C7 oder sowas. Mhm. Das ist die Nomenklatur, mit der ich klarkam. Und da stand dann immer sowas wie Nischen und da war ich auch noch nicht so firm in Sachen Hotels vor Ort und habe dann erst so Stück für Stück mitbekommen, dass das alles überhaupt nicht auf der Messe, auf der klassischen Messe stattfindet, sondern eben drumherum. Und Venetian ist dann eben das Venetian Hotel. Und da unten in der Lobby. Und da war vor 10, 15 Jahren schon massiv was los.
Ja.
Und wenn du sagst, das ist jetzt noch gewachsen.
Aus meiner Kernbranche, Mobile Accessories, würde ich mal sagen, waren mir bekannte Marken nur 3, selbst auf dem Fairground, also auf dem Messegelände. Alles andere hat sich über irgendwelche Hotelsuiten dann verteilt.
Und auf der Messe selber sind die großen Kaliber. Das sind dann die Samsungs, die LGs, die VWs und wie sie alle heißen.
Genau, also vornehmlich die Hardware-Hersteller.
Ja.
Und ja, Samsung war in der Tat auch einer der Stände, die ich mir angeschaut habe, mit diesem transparenten TV, den sie da vorgestellt haben, der schon impressive aussieht, aber irgendwie, keine Ahnung.
Ich überlege gerade, was hier angekommen ist von der CES und das war sehr,
das
sehr...
Das wollte ich gerade fragen, genau, wie war denn das mediale Echo so?
Also so Tagesschau und etc. hat natürlich drauf verwiesen, aber ich glaube, die Schlagzeile war immer, steht voll unter dem Stern der KI.
So. Ja, das kann man wohl so sagen.
Abgebunden, fertig, keine. Und wenn du so ein bisschen in die Fachmedien reingeguckt hast, dann kam das schon immer das eine oder andere Gadget, aber halt auch in erster Linie von den ganz Großen. Da ein neues Feature für einen Fernseher, da irgendwas Neues, aber war jetzt alles nicht so, dass ich sage so, oh, ich muss da unbedingt mal wieder hin, weil das prickelt vor Esprit oder vor Innovation.
Ja, das ist dieses Gefühl, was wir früher immer hatten, wir müssen da das Next Big Thing finden. Das ist zwar manchmal noch da, so temporär, aber es wird immer schwieriger, the Next Big Thing zu finden, weil there is no Next Big Thing.
Es hat alles Evolution.
Also nicht, was die Hardware angeht.
Alles Weiterentwicklung und wenig. Wo willst du denn das Ei auch neu erfinden, ne?
Ja, was ich sehr interessant fand, dadurch, dass ich mich relativ viel durch diese Hotel-Suiten begeben habe und da kommst du ja auch mal mit ganz anderen Menschen in Kontakt und fährst mal mit Leuten Aufzug und stehst mal ein bisschen länger an. Und
in Hotel-Suiten? Da sind meine Leute.
Ja, auch. die, ich sag mal, die Millennials und ein bisschen jünger Generationen, die dann angeregt Gespräche geführt haben. Vor allem, was ich würde mal sagen, waren die meisten waren US-Amerikaner. Da war das Thema Krypto, NFT und KI waren mit den meisten Buzzwords, die ich in diesen Gesprächen gefunden habe. Und wenn sich da drei junge US-Amerikaner drüber unterhalten, dass der jetzt ja wieder ein sehr cooles, innovatives NFT-Produkt rausgebracht hat, wo man unbedingt dabei sein muss, dachte ich mir, okay, das ist jetzt wieder so eine Bubble oder eine Thematik, die bei in meiner Welt momentan gar nicht mehr so stattfindet. Ja? Also
erstaunlich, das
interessiert mich auch gar nicht mehr so.
Erfreulich ruhig geworden um den ganzen Bums, ne?
Aber scheint da ja noch ein Thema zu sein. Und ich habe auch noch nie so viele KI-based Services-Angebote gesehen wie jetzt in Las Vegas. Sei es von angesiedelten Unternehmen dort, wo ich den einen oder anderen auf der Urgi-Party per Zufall kennengelernt habe. Aber auch von den Werbebannern, Bannern, die da so rumstehen. Data-driven oder KI-driven Data Analysis war schon ein Riesenthema, muss man schon sagen. Und dann ganz klassisch die Produkte, Absatzförderung, Verkaufsförderung durch KI-basierte Datenanalyse, ganz großes Thema.
Ja, da gibt's Geschäftsmodelle, da kommst du als Normalsterblicher erst einmal nicht drauf. Wie man damit Geld. Aber ich habe bis heute nicht kapiert, wie man mit YouTube und TikTok Geld verdienen kann.
Das ist relativ einfach von einfacher zu verstehen, ja.
Ja, am Ende vom Tag brauchst du viele Follower und viele Klicks und viel Screentime und dann kommt auch was zurück davon.
Richtig.
Das ganz, ist ganz einfach.
Das heißt, durch Werbeeinspielung oder durch Product Placements. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Ja, ansonsten, das muss sagen, das Beeindruckendste, was ich in der Tat gesehen habe, war das 4. Diese lustige Halbkugel.
Hat schon wieder nichts mit der Messe zu tun.
Nee, aber mit Las Vegas. Und mit innovativer Technik. Also das kann man nicht sagen, dass sie sich nicht immer wieder das Neues einfallen lassen, um die Massen zu begeistern. Und das 4 war ja vor 3 Monaten, glaube ich, war es erstmal groß in Medien gewesen, bei dem U2-Konzert, was da quasi die
Eröffnung. Ja, das war die Eröffnung, ich glaube September oder so. September 23 war Grand Opening.
Und es ist schon sehr surreal, wenn du da über diesen Strip gehst. Also Strip ist quasi diese Strecke von ein paar Meilen, wo die ganzen großen Hotels angesiedelt sind. Und da du ja nie gerade eine Straßenseite lang gehen kannst, sondern musst ja immer quer über die Straße über irgendwelche Brücken und die führen dich ja durch die Casinos dann bewusst auch durch. Und da gibt es ein paar Brückenübergänge, die eine super Aussicht auf das 4 bei Nacht geben.
Okay.
Mit der optimalen Entfernung würde ich mal sagen, dass es auch richtig wirkt. Und das ist schon cool, wenn dich da so ein Golfball oder ein Smiley oder auch die Weltkugel einfach da nochmal anlacht nachts. Ja. Also nachts ist Vegas sowieso toll, tagsüber nicht so, aber nachts schon. Und das 4 ist da schon ein tolles Stück Technik, was sie hingebaut haben auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite über 2 Milliarden Baukosten.
Ja, ich meine, von nichts kommt nichts.
Schon einiges.
Ja, ich habe mir hier gerade das 4 bei Wikipedia aufgerufen. Vielleicht macht es ja Sinn, unseren Hörern und Hörerinnen um mal so ein bisschen Hintergrund zu geben, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder mit dem Begriff was anfangen kann oder ob er schon davon gehört hat. Also es ist auf jeden Fall, wie fasst man das zusammen? Eine kugelförmige Mehrzweckhalle.
Ja, das trifft's ganz gut.
Ist ein bisschen sehr runtergebrochen, fast lieblos, würde ich sagen, weil mit einem Durchmesser von 157 Metern ist es gar nicht so viel. Ich hätte das größer geschätzt.
Ja, aber das ist
der Durchmesser. Der Clou ist eigentlich, dass es ein gekurvter, ein kugelförmiger Bildschirm ist, auf dem du Bildprojektionen abspielen kannst.
Ja, gecurved ist ein bisschen untertrieben. Du hast 270 Grad View.
Ja. Ja, genau. Und das, was fehlt, ist halt im Boden.
Nee, das ist in der Tat, das, was fehlt, ist, ist über dem Sitzbereich. Also an
von selbst, innen jetzt. Das,
von, okay. Von innen, ja.
Rundum
ist natürlich, ist sie komplett bespielt. Also du hast 360 Grad.
Also es ist außen, quasi eine Fernsehkugel, eine Kugel, auf der rund um die Uhr Bilder abgespielt werden können. Und genau. Das eben in der Dimension, 1,2 Millionen Bildpunkte, die größte LED-Wand der Welt. 57,6 Millionen LEDs sind drin und so weiter und so fort. Ja.
Ja. Was auch krass ist, wenn du, also in dieser Optimalentfernung, was ich vorhin gesagt habe, von diesen Übergangsbrücken aus, dann sieht es hier aus wie ein HD-Bild, also Ultra-HD ist nichts dagegen, das sieht echt toll aus, sehr hochauflösend und je näher du rankommst, siehst du natürlich, dass es pixeliger wird und wenn du dann davor stehst, siehst du, dass ein so ein Pixel einfach fußballgroß ist,
ja. Mhm. Ja, klar.
Gibt es bei der Anzahl von den LEDs, die du gerade genannt hast, so ein bisschen die Impression über die Mächtigkeit und Wuchtigkeit dieses Bauwerks, auch wenn es sich ganz gut einbettet. Es leuchtet halt wie Sau. Vor allem der gelbe Smiley ist halt echt ein Eyecatcher. Wobei ich den Golfball auch nicht so schlecht finde.
Ja, ich habe mich hier gerade verloren ein bisschen, das ist krass. Die haben einen CC8800 Raupenkran aufgestellt, um das Ding bauen zu können. Das ist der viertgrößte Kran der Welt mit einer Standhöhe von bis zu 180 Metern. Das Ding wurde von Seebrügge in Belgien nach Kalifornien transportiert. Für den Transport
auf dem Seeweg wahrscheinlich, ja.
Für den Transport des Krans nach Las Vegas, also vom Hafen in Kalifornien nach Las Vegas, wurden 120 Sattelschlepper benötigt. Für die Montage des Hauptkrans war ein separater Kran erforderlich. Ein Vorgang, der 18 Tage dauerte, bis der Kran aufgestellt war.
Bring mir mal einen Kran mit, um den Kran aufzubauen.
Aha.
Das ist crazy.
Nur so um die Dimension ein bisschen. Ich habe Wikipedia offen, aber frag.
Ja, ich glaube, das ist relativ akkurat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 15.000 oder 16.000 Sitzplätze. Hast du das kurz im Blick?
Das interessiert ja anscheinend keinen. Das sind bloß die Lichtpunkte.
Ziemlich weit oben im Summary. Warte, ich mach's mir nochmal auf.
Das ist die Avenue. 18.600 Sitzplätze, 5.000 Stehplätze.
Oh doch, 18.600, okay. Ja, vielleicht zu den Dimensionen innen drin, ja, weil diese, du hast ja schon gesagt, so groß ist es gar nicht oder hört sich es gar nicht an vom Durchmesser. Die haben aber diese ganzen Sitzplätze und Stehplätze so steil und so weit nach hinten geschoben, dass es halt ultra steil wird. Also jemand mit Höhenangst hat da in den oberen Sitzreihen, glaube ich, keinen Spaß beim Hochlaufen und Touren. Also die Dortmunder Westwall, Wand, wie auch immer,
die gelbe
sehr
Wand.
Steil geht. Ich glaube, die Mainzer Tribüne ist auch relativ steil, aber das ist alles nichts gegen das dabei.
Da muss man ins Sparta-Stadion in Prag gehen. Da ist auch steil.
Okay. Und ich würde mal sagen, wenn du da drin bist, das ist schon darauf ausgelegt, da jeden Tag zwischen 50 und 60.000 Menschen einfach durchzuschieben in vier Promo-Sessions, wenn jetzt keine Konzerte sind. Es hat schon alles auf
2,3 Milliarden US-Dollar wollen auch irgendwie mal refinanziert werden, ne?
Also ja, wir haben ja schon immer in die letzten Jahre geunkt, weil die Baustelle haben wir ja ein paar Jahre da stehen sehen und es hat immer ausgesehen wie so ein abgestürzter Todesstern, so
halb fertig. Ja, genau, geil, ja.
Ja, also sehr, sehr impressive, das ganze Bauwerk. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns da so eine Show auch anzuschauen. Nennt sich Postcard from Earth. Ist in eine, mehr oder weniger gute Story gepackte oder Rahmenstory gepackte, wunderbare Aufnahmen der aus Natur urbanen Gegebenheiten. So ein bisschen Feuerwerk, ein Drohnenflug durch die Hagia Sophia. Also überall da, wo Räumlichkeit dann auch sehr zum Tragen kommt. Und das ist schon sehr, sehr abgefahren gut. Das ist very impressive.
Also das ist geiler als diese 4K-Demos im Mediamarkt, meinst du?
Ja, die neuen Plasma so ein bisschen. Aber gut, der Mediamarkt nimmt auch keine $100 pro Show für ihre Demo. ja, ist nicht ganz günstig. Aber muss man, glaube ich, mal gesehen haben, wenn man da ist. Abgesehen vom visuellen Erlebnis ist natürlich auch der Sound ein Knaller. Also jeder sitzt da ja einzeln ausgesteuert mit einem Subwoofer unterm Sitz Ich habe das Gefühl gehabt, ich saß auf so einem alten N64 Rumble Pack her, was die ganze Zeit rumtrummelt und hüpft. Okay. Also haben sie schon gut gemacht. Ja. Das ist schon sehr begeisternd, was die Technik und die Fähigkeiten angeht. Ich glaube auch, wenn du da so ein Konzert wie, ich habe ja von YouTube auch nur so ein paar Ausschnitte gesehen, aber wenn du das richtige Konzert drin hast mit der richtigen visuellen Show, dann macht das schon was mit dir. Ich hatte schon sehr harte Gänsehautmomente gehabt, muss ich sagen, bei der Mischung aus Bild und Ton.
Der Ton, ja, es steht hier leider in dem Wikipedia-Artikel nichts dazu, aber ich habe mal einen anderen Artikel gelesen. Da haben sie das Soundsystem so ein bisschen besser untersucht und beleuchtet. Das scheint auch eine deutsche Firma zu sein. Das ist ein ganz spezieller Surround-Sound. Und unter anderem, um die Rechte zu sichern oder zu refinanzieren, werden halt weitere Spheres gebaut werden.
Und das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein
ja, Export, weil sich das oder, ja, allein schon aus dem Grund teilweise lohnen tut. Ja, deutsche Firma, wie gesagt. Und ist wohl auch so ein bisschen die Zukunft des Eventkonzertbranche. Also da musst du halt mal die Geschäftsmodelle weiter durchdenken. Wenn es mehrere solcher Bauwerke gibt, die diese Soundtechnologie unterstützen, dann haben die einen massiven Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn die jetzt dann anfangen, so eine Taylor Swift oder vergleichbare Major Acts unter Vertrag zu nehmen, die dann ausschließlich in Stadien mit der Soundtechnologie spielen, dann hast du dann natürlich das nächste riesengroße Sound und auch Vermarktungstool an der Backe.
Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Schulen machen wird und dass du natürlich auch auf diesen Standard hin dann ganz andere Dinge noch entwickeln kannst, ja, und nicht mehr den Prototypen-Style hast.
Ja, und du erzeugst halt so einen Push-Bedarf. Also wenn jede Stadt, die dann Taylor Swift bei sich spielen haben möchte, muss dann ein entsprechendes Gebäude errichten. Mhm. Und die Technologie wieder lizenzieren. Das ist ein riesengroßes Ding. Ich glaube, fünf weitere Spheres sind geplant. Das erste wohl in London. Und dann natürlich Australien und weiß ich nicht. Asien wird natürlich 100 Pro auch bestimmt dabei sein. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Aber das ist ein riesen Zukunfts- und Geschäftsmodell. Allein die Soundqualität. Aber ich finde den Artikel also wahrscheinlich nicht.
Ist sehr beeindruckend und mich kann in Vegas eigentlich nicht mehr so viel nach 10 Jahren oder 10 Besuchen beeindrucken, aber das war schon nicht so schlecht gewesen, muss ich sagen. Hat mich sehr begeistert. Von daher war es rundum eigentlich ein gelungener Trip, sowohl beruflich, auch mit dem sinnvollen Outcome, als auch von den Impressionen her, ja.
Ich habe es doch gefunden, natürlich, Sekündchen. Ein Berliner Startup, Holoplot heißen die.
Okay.
Will Konzerterlebnisse revolutionieren. Mit einem amerikanischen Studium will es das weltweit größte Audiosystem für immersive, dieses Immersiv ist auch so ein Begriff, der mir immer häufiger unterkommt in letzter Zeit.
Also unter die Finger.
Fast schon inflationär, Konzerterlebnisse erreichen will. Eine 3D-Audio-Beamforming-Technologie. Sowas hatten früher unsere Router, das war ein irre heißer Scheiß. Ja. Beamforming und Mimo. Genau, mit Hilfe dieser einzigartigen Kombination von Audio-Software und Hardware bekommt jeder der 20.000 Gäste der kugelförmigen Veranstaltungsstätte unabhängig von der Sitzposition dasselbe Klangerlebnis in Kopfhörerqualität. Das ist das, was du beschrieben hast. Das können wir hier,
unglaublich.
T3N können wir auch noch mit in die Shownotes aufnehmen, falls es jemand nachlesen möchte. Ja, krasser Scheiß. Ja, und $100 wert, allein für Once in a Lifetime, oder?
Ja, ich hab's ja off the record schon erzählt gehabt, dass ich ein bisschen angefressen war, ob das Ende dieses Promotion-Films, weil ja, der Amerikaner kann halt auch nicht aus seiner Haut raus, der US-Amerikaner, Und die Story, die so um diese schönen Bilder gebaut wurde, war natürlich ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, schwierig. Ja? Denn hat so ein bisschen die Story vermittelt, dass es ist okay, wenn du deine Erde verbrauchst, dann fliegst du weg und suchst dir halt eine andere und dann kann sich die Erde wieder erholen. Aber bis dahin können wir sie halt schon melken.
Das hatten wir doch bei Wall-E, oder? Dann hocken wir alle
in so ungefähr, ja. Und war so eine Mischung aus, also diese Rahmengeschichte war so eine Mischung aus Prometheus und Wall-E, ja.
Mhm. Naja, komm, let's not go there.
Scheiß drum, war der einzige Dämpfer da drumherum gewesen. Aber technisch gesehen muss man einfach sagen, das ist ziemlich geiler Scheiß, den sie eingebaut haben. Ja, aber auch können da wieder sie. Grotesk. Das Land der Ambivalenzen und Bigotterie. Die Stadt leuchtet den ganzen Tag, prinkt und hupt vor sich hin. Wasser wird in irgendwelchen Springbrunnen in der Wüste höchst verschwenderisch verbraucht. Golfkurse rund um Las Vegas gibt's auch genug. Braucht man ja auch kaum Wasser zu. Und dann kommst du auf dein Hotelzimmer, da liegt da so ein grüner Flyer. Da steht ganz groß drauf, denk an die Umwelt. Mhm. Lass dein Handtuch vielleicht nicht jeden Tag waschen. Mach das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst und dreh die Dusche ab.
Das. Ja, aber hey, jeder kleine Schritt ist dann doch ein Schmetterlingsflügelschlag. Ja, ich meine, über Vegas müssen wir nicht reden. Aber der Wahrheit es Genüge zu tun.
Es war wieder nur ein Lächeln, was meinen Mundwinkel umspielt hat in dem Moment.
Sie rationalisieren ja schon das Wasserding. Ich glaube, die ganzen Wassershows dürfen nur noch ganz unregelmäßig stattfinden. Rasensprengen ist auch nicht so angesagt.
Nee, die Wassershows laufen wie vor 10 Jahren auch.
Aber vielleicht haben sie kein Frischwasser, sondern bloß altes wieder aufbereitet. I don't know, auf jeden Fall.
Jetzt, wo die Probleme sind doch jetzt gelöst, Carsten. Es hat auch so hart geregnet die letzten Jahre in Kalifornien und Nevada. Der Hoover-Damm ist in der Tat wieder sehr gut gefüllt. Die mussten sogar zwischendurch Wasser ablassen.
Nein,
dann können wir noch ein paar. Vor ein paar Jahren habe ich mich drüber echauffiert, dass er fast leer ist und jetzt ist er wieder gefüllt. Also.
Dann können wir gleich ein paar Avocado-Plantagen dahin packen.
Ja, und Mandelbäume sind, glaube ich, auch sehr, sehr wasserschonend.
Mann.
Egal.
Let's not go there. Du hast uns hier was mitgebracht. Faule KI. Worauf willst du da hinaus? So,
Die faule KI, ChatGPT ist in aller Munde, beziehungsweise in allen Fingern, ja, denn die Leute fangen jetzt an, ChatGPT zu benutzen, wie früher Google, ja. Das bringt natürlich auch zum einen eine gewisse Serverlast mit sich, auch da ist natürlich der Energieverbrauchsfaktor ganz extraordinär oder viel, viel höher bei einer ChatGPT-Anfrage als bei einer Google-Anfrage. Ich glaube, Faktor 160 oder sowas. Was Puh. Ganz ordentlich ist.
Ja. Na ja, klar, da steckt einiges mehr dahinter, ne?
Ja, da laufen ein paar mehr Prozessoren und Rechen, Grafikkarten.
Aber ist doch alles Prozesse umsonst, durch. Wie kann das sein?
Ja, Mensch, deswegen mache ich meinen Werbeblocker an, damit es auch alles umsonst bleibt. Ja, aber ChatGPT hat sich wohl, die Meldung ist schon ein paar Tage älter, aber ich fand sie trotzdem sehr lustig, hat wohl bei verschiedenen vermeintlich zu einfachen Prompts, also Eingabeaufforderungen oder Anfragen, angefangen zu antworten. Hey, weißt du, das kannst du dir auch selbst raussuchen in diesem Internet.
Echt geil.
Ja, fand ich ziemlich lustig. die Spezialisten und Techniker, also die externen, also außerhalb von OpenAI, sind sich nicht ganz schlüssig, ob es einfach nur eine Meldung ist, die kommt, wenn das System überlastet ist durch zu viele Anfragen, oder ob es wirklich ein Verselbstständigen der KI ist. Ich habe auch jetzt nicht weiter nachrecherchiert, ob sich das in der Zwischenzeit irgendwie aufgelöst hat. Ich fand nur die Meldung ziemlich gut, dass die KI die User beschimpft und nach dem Motto, sei mal nicht so faul, kannst du auch selbst zusammensuchen.
Okay, ja, ich meine, hat er recht, nutzt den anderen Bot, nicht mich.
Früher hat man eine URL in die Adresszeile eingegeben. Dann mit Chrome hat es ja angefangen, dass du einfach deine Suche in der Adresszeile starten konntest.
Mhm.
Ja, was ja auch hilfreich sein kann.
Aber wobei ich immer noch viele Leute kenne, die immer erst google.com oder google.de eingeben und dann...
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Und dann nach Facebook suchen, um sich bei Facebook einzuloggen.
Irgendwie so, ja.
Mhm. Oder, ja, das ist ja dieses Absurdum und das, diese Behavior ist ja die, menschlich immer noch die gleiche, nur jetzt mit einer anderen Anfragepower dahinter. Ob das Sinn macht und ob man sich das Denken dann nicht vielleicht zu sehr abgewöhnt, wenn man alles sich von ChatGPT vorkauen lässt, ist natürlich die eine Frage. Oder von irgendwelchen Large Language Models. Gibt ja mehr als nur ChatGPT. Das sei mal dahingestellt. Ist auf jeden Fall aber interessant zu sehen, dass die KI sich da auch ein bisschen wehrt, scheinbar, gegen zu dumme Fragen oder ob es vielleicht auch nur eine in Anführungszeichen 404 Fehlermeldung ein bisschen lustiger gemacht ist. Ja.
Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob weil diese Language-Modelle lernen ja davon, was sie in diesem Internet finden. Ob das jetzt gefundenes Wissen ist, was da reproduziert wird, oder ob es vielleicht dann doch irgendwann mal einen Programmierer gab, der sagte, habt's mir gern. Und das darauf. Ja, also ob das interner Quellcode ist oder einfach im Internet gefundene Verhaltensweisen.
Ob das, genau, ob die KI das quasi so interpretiert. Ja. Weil Quellcode ist natürlich das eine, aber das, was die KI ausspuckt, ist ja nicht Quellcode-basiert erstmal, sondern.
Ja,
selbst, ja. Auch. Das ist ein Hybrid, eine Mischung aus beiden. Ne?
Das ist ja auch die große Gefahr, weil an dieses vermeintlich Gelernte kommst du halt nicht mehr ran. Das ist in irgendwelchen Algorithmusmodellen verwurstelt, das kannst du nicht mehr rausprogrammieren. Du kannst dann bloß noch drüber gehen und sagen und über neue Regeln, Ausschlüsse definieren. Mal gucken, wie lange das geht.
Ist halt die neue Realität jetzt. Mhm. Genau, müssen wir mal schauen, in welche Richtung das überhaupt so geht. Naja, we will see. Wir werden es nicht mehr wegdiskutieren können, dafür ist es zu stark. Und ich habe heute Nachmittag auch mal ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT und dagegen gehalten. Doch mal, was tust du? Ich dachte, du hast einen Schlaganfall.
Nee, ich habe bloß verspannten Nacken.
Das sind nur Carstens Gesichtszüge im Kreis, liebe Hörerschaft. Was wollte ich sagen? Genau, und ein bisschen mit Microsoft Copilot auch noch rumgeeiert. Das ist eine massive Programmierunterstützung, Hilfen. Das ist schon sehr abgefahren gut. Also das macht schon sehr, sehr, sehr einfach, wenn du ein bisschen, wenn du eine grobe Idee hast, wo du hin willst, so also codetechnisch oder von deiner App oder von deiner Aufgabenstellung, die du gelöst haben möchtest. Und du kannst mit den Griffigkeiten einigermaßen umgehen und den Prompt dann einigermaßen sauber schreiben, dann ist das schon ultra, ultra krasse Arbeitserleichterung.
Aber halt auf einem ganz anderen Level. Also da müssen wir, glaube ich, wirklich unterscheiden. Es gibt Leute, die das dafür nutzen, sich ein Mandelkuchenrezept rausspucken zu lassen. Wobei man das vielleicht auch besser bei Chefkoch findet, weil das ist dann im Zweifel schon mal vorgekocht. Und was du machst, ist ja jetzt schon wirklich ganz konkretes Vorwissen, was da angefordert wird. Also ja klar, die können nicht nur...
Gut, du weißt ja, ich grenze ja auch immer überall nur mit gefährlichem Halbwissen, aber bin ja auch mit Sicherheit kein Programmierer oder so, aber habe ja eine rudimentäre Ahnung von den Themen. Aber
ja, klar.
Wenn du so die Richtung kennst, die du willst, und mit den Ausgaben dann umgehen kannst, dann macht das Leben für jemand wie mich sehr, sehr einfach, da ein Stück Code oder eine App oder ein Skript für, um Daten auszuwerten, dann zusammen zu basteln,
ja.
Python, JSON oder was auch immer ist, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also es macht schon Spaß, weil du halt dir nicht mehr die komplette Sprache erstmal drauf schaffen musst. Ja.
Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ein Profi drüber gehen würde, würde er feststellen, das ist jetzt nicht optimal programmiert oder das könnte man noch schlanker oder effizienter programmieren, ist aber auf jeden Fall eine krasse Starthilfe.
Ja, unglaublich. Und bringt uns dann auch zum nächsten Punkt, weil da geht es dann wahrscheinlich in die andere Richtung, zur faulen KI, nämlich zur fleißigen KI, beziehungsweise was KI denn auch bewirken kann. Denn Bosch hat die Meldung rausgehauen, dass sie 1200 Softwareentwickler in deutschen Standorten freisetzen werden in den nächsten 2 Jahren. Mhm. Angeblich aufgrund der schwächenden Konjunktur und so weiter und so weiter. Aber Insider und Marktanalysten gehen ganz stark davon aus, dass es die ersten Ausläufer sind, auch von KI-geschützten Themen. Denn da, wo früher viele Leute viele Zeilen Code schreiben mussten, um Dinge zu tun, da kannst du halt echt Faktor 10, Faktor 100 die Leute durch KI ersetzen. Mhm. Oder durch Promptschreiber für KI.
Promptschreiber.
Du musst, genau. musst ja nicht mehr coden. Ja.
Und even worse, der Bereich, der jetzt da betroffen ist, wurde erst 2020 gegründet. Das Richtig. Kannst du dir vorstellen, wie schnell menschliche Arbeitskraft da obsolet wird.
Ja.
Und auf der anderen Seite wundert es mich dann doch, weil gerade Deutschland, gerade Softwareentwickler, das sind ja notwendig und gefragt wie selten zuvor. Das ist ja, eigentlich auch so.
Da können wir unsere Fachbereichslöcher stopfen.
Ja.
Oder auch nicht.
Oder
ja,
auch
also
nicht.
Das, die guten Programmierer, die werden da, glaube ich, auch kein Thema haben.
Ja, und das hat ja der Herr der Musk schon versucht herauszufinden, wer die guten Programmierer sind. Indem jeder Programmierer seine Wochenarbeit ausdrucken musste und ihm vorlegen sollte.
Ausdrucken ist halt auch geil.
Aha.
Und dann scannen wir es wieder ein, die KI analysiert es.
Über die Qualität des Codes oder auch nicht, ja. Aber da sind wir jetzt dann schon wieder in den Vereinigten Staaten. Bosch ist ja nicht allein damit, ne? Also es gab die Woche jetzt auch 2 ähnliche Meldungen. Das eine betrifft Apple. Die legen 2 Programmierstudios zusammen und halbieren auf die Weise ihr Siri-Team.
Ja.
Also sind auch, glaube ich, 1200 Leute sind da betroffen. Warte, ich schaue nochmal nach. 121, aber es war wohl auch so diese typisch amerikanische Ansage. Wir haben 2 Schwerpunkte für den Themenkomplex. Einer bleibt erhalten, einer nicht. Die umziehen wollen, haben jetzt ungefähr 2 Tage Zeit, um zu sagen yo oder no, dann behaltet ihr euren Job. Ansonsten danke für nix und bis zum nächsten Leben.
Ja.
Und Amazon, da sehen wir Ähnliches, ja. Da habe ich jetzt keine KI-Auflistung, aber die entlassen weltweit ziemlich viele Leute.
18.000 Mitarbeiter. Was jetzt prozentual bei einer wenn ich es richtig im Kopf habe, 1, irgendwas Millionen Angestellte weltweit.
1,5, glaube ich, oder sowas.
Das ist auch eine massive Zahl natürlich, ne?
Aha.
Da ist jetzt prozentual 1800 Leute nicht so die Riesennummer, ja. Aber auch da wird natürlich vieles KI-driven sein, was da an Jobs wegfällt. Also zum einen haben sich Prozesse angepasst und zum anderen freut sich der Shareholder, wenn die Arbeitsplätze runtergehen. Der klassische Effekt.
Ja, Betriebskosten senken.
Ich glaube, Amazon hatte ja jetzt auch gerade im Handelsgeschäft ja nicht die Ziele erreicht, die sie eigentlich erreichen wollten.
Ach.
Wie viel im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn du die Zahlen so mal siehst, ist natürlich sehr, sehr viel. We will see. Ja, die nächsten großen Branchen, die nachziehen werden mit Massenentlassungen, werden Banken, Versicherungen, all diese Dinge sein, die du dann durch KI ersetzen oder optimieren kannst, ja.
Optimieren, wobei, wenn man sich viele Bankenangestellte anguckt, dann sehe ich den Bedarf der Optimierung durchaus gegeben. Ich schaue jetzt niemanden konkret an, aber du weißt, wo ich nicht gucke. Es ist schon auch krass, ne? Also als ich damals so vor der Frage war, in welche Richtung geht's, machst du Ausbildung, gehst du an die Uni, links, rechts, da war eigentlich so, geht zur Bank, das ist sicher. Also das war halt
war ja auch zu meinen Zeiten noch so. Ja.
Auf einem Level mit Bestatter oder sowas. Banken wird's immer geben, ja, stimmt ja auch, aber dass sich das Berufsbild so krass verschiebt und ändert, war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar.
Ja, das Geschäftsfeld der Banken hat sich ja da jetzt gerade in den letzten 20 Jahren ja massiv gewandelt. Mhm. Ja, früher waren Banker halt, haben sich um dein Geld gekümmert und um dein Geld und um dein Geld und jetzt sind sie ja bessere Versicherungsvertreter,
ja. Ja, und du hattest Filialen, du hattest deinen persönlichen Ansprechpartner, der dir vom Sparbuch immer dein Geld ausgezahlt hat und so weiter und so
fort. Stimmt, ja.
Ja, ich bin da echt mit meinem Büchlein immer reinmarschiert und habe mir da mal 50 Euro abgehoben und vorher noch so einen Belegschein ausgefüllt.
Ja, und am Weltsparfach hast du deine Sparwurz hingebracht, ja.
Genau, das ist ja alles weg. Die ganzen Filialen fallen ja weg oder sind nicht mehr besetzt oder werden durch einzelne Terminals ersetzt. Also ja, wir schweifen ab. Aber trotzdem, also wenige Berufsfelder haben sich wahrscheinlich so krass geändert wie der des Bank. Wie sagt man da, wenn man Bankkaufmanns, ja, Banklehre abgeschlossen hat.
Definitiv. Definitiv. Ah, okay, aber bleiben wir noch ein bisschen in den Vereinigten Staaten der USA. Denn die großen Unternehmen kommen ja mit vielen Dingen durch in den USA, aber nicht immer mit allem. Und eBay, ja, die vermeintlich guten eBayer, kam wohl auf den Trichter.
Ja. Was? Du machst mich kirre hier mit deinem Geklicke.
Ach so, Entschuldigung.
Gleich kriege ich einen epileptischen Anfall, weil Heiko hier, egal. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich um eins bitten, Heiko, vielleicht eine kleine Erklärung wieder mal. eBay Kleinanzeigen ist ja nicht mehr dasselbe. Was hat denn sich da konkret geändert und was macht eBay jetzt noch genau und was ist dieses Kleinanzeigengeschäft?
Okay, mal gucken, ob ich das richtig zusammenkriege. eBay hatte diesen Kleinanzeigenbereich bei sich integriert, um den lokalen Warenfluss quasi zu steigern. Also ich habe möchte in Mainz was verkaufen, ich stelle es bei Kleinanzeigen ein, das Ganze ohne den Auktions Aufwand so ein bisschen, ja, sondern okay, ich habe es hier abzugeben, Mainz-Ebersheim kommt vorbei, holt sie ab und dann läuft das Angebot und Bezahlvorgang hat die Plattform eBay im Kleinanzeigenbereich zur Verfügung gestellt. Somit hast du so ein bisschen Käuferschutz und Verkäuferschutz gehabt. Mhm. Und quasi eBay als Treuhänder-Plattform dabei gehabt. Und das Ganze war dann irgendwann ja auch gebührenfrei. Das ganze Ding, was es abhebt von dem normalen eBay-Handelsgeschäft. Und wenn wir mal 30 Jahre zurückdenken, das heißt ja 25 Jahre zurück, hat eBay ja mal gestartet als Auktionsplattform. 321 Deins.
Ja, genau. Das
waren ja die Anfänge von eBay.
Tatsächlich auch dann, noch mein erster Connect. Wenn ich eBay höre, dann denke ich an Auktionen und denke an nicht vom Handy, nein, vom Rechner sitzen und aufs Auktionsende warten und dann in Flüche ausbrechen. Irgendein Arschloch hat mich überboten, wie weit gehe ich noch?
Genau, das hat noch ein bisschen was von Thrill und Erlebnis gehabt. Mhm. Dann hat eBay irgendwann die Direktkauffunktion frei eingestellt oder bereitgestellt, sodass du als Händler auch neue Ware dort anbieten konntest, ja, zu einem Festpreis ohne Auktionsvorgang. Danach kam dann diese Kleinanzeigenthematik und zwischendurch war eBay schon mehr Direktverkaufsplattform als Altwarenplattform. Also ne, ich habe irgendwas und möchte es verkaufen und ich denke, der Preis ist es wert. Das war so ein bisschen der Werdegang. Und vor einem Jahr, anderthalb, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, anderthalb wahrscheinlich.
Ist Kleinanzeigen ausgegliedert worden wieder, also ist bei eBay raus. Also das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen und nicht mehr eBay-Kleinanzeigen. Mhm. Hat immer noch den gleichen, funktioniert noch genauso wie vorher am Ende vom Tag, weil läuft nicht mehr unter dem eBay-Deckmantel und hat auch mit dem Zahlungsvorgang erstmal nichts mehr zu tun, sondern sie stellen nur die Plattform bereit, in dem du dein Angebot einstellen kannst.
Mhm. Also, ja. Was der Name halt verspricht, Kleinanzeigen.
Kleinanzeigen, genau.
So Sharp wie eine Kuckucksuhr
in Amerika war, ja. Oder weiß gar nicht, wie in Deutschland die einzelnen kleinen Plättchen hießen, die sowas gemacht haben.
Ich glaube, das gab es keinen überregionalen, sondern das war oft auch über so ein Wochenblatt verteilt, nicht?
Ja, genau. genau. Und das ist halt als digitalisierter Marktplatz quasi ausgelagert jetzt von, oder nicht mehr Teil der eBay-Familie. Mhm. Und bei eBay, eBay ist immer noch ein Hybrid, Auktionen gehen immer noch und Direktvermarktung und Direktverkauf von Neuware geht natürlich auch noch. Und eBay ist ja auch ein Riesenkonzern, riesen Gelddruckmaschine am Ende vom Tag, aber auch da haben die ein oder anderen Mitarbeiter beziehungsweise Führungskräfte immer wieder Angst, im schlechten Licht dazustehen, was dann zu lustigen Vorgängen geführt hat, wie jetzt in 2019 in den Vereinigten Staaten. Da haben ein Blogger-Ehepaar sich quasi gegen Dinge bei eBay einfach angeprangert oder jetzt nicht ganz so positiv über eBay berichtet, aus welchen Gründen auch immer, das wird jetzt zu tief gehen. Und die eBay, oder Teile der eBay, des eBay-Managements haben lapidar mal intern angesagt, naja, die muss man eigentlich mundtot machen oder muss man dagegen vorgehen. Da haben sich dann Mitarbeiter angeblich berufen gefühlt, vielleicht sind sie auch dazu angeregt, animiert oder auch bezahlt worden, diese vermeintlichen Querulanten aus der schreibenden Zunft dann einzuschüchtern in Form von Sendungen mit lebenden Kakerlaken oder eine Schweinemaske, die mit Kunstblut beschmiert war, all solche Sachen zugestellt, um da einfach Druck aufzubauen und einzuschüchtern.
Jetzt könnte man positiv sagen, die Mitarbeiter nehmen ihren Job ernst. Die stehen hinter ihrem Arbeitgeber.
Genau, die hängen quasi an den Lippen, ja. Ihrer Vorgesetzten. Naja, turns out, war jetzt nicht so eine gute Idee und eBay muss einen siebenstelligen Betrag als Schmerzensgeld für die Geschädigten oder für die Angegangenen dann bezahlen. Was, ja, das stimmt gar nicht, 3 Millionen Dollar sind es, 2,73 Millionen Euro umgerechnet, als Strafe zahlen an dieses Ehepaar, die da vermeintlich negativ über eBay geblockt haben. Also es gibt auch noch Gerechtigkeit da und die Grossisten kommen nicht mit allen durch, aber es ist halt schon perfide, dass so ein Unternehmen dann, ja, dass Mitarbeiter sich berufen fühlen, diese Maßnahmen zu ergreifen, um Leute einzuschüchtern. Also es hört sich an wie eine schlecht gelesene Comic-Verfilmung
ja, von krass.
Al Capone oder der Pate, ja, mit dem Pferdekopf im Bett,
ja. Ja, und vor allem der letzte Satz hier in dem Artikel macht mich gerade ein bisschen stutzend. Ein als Anführer ausgemachter Sicherheitsverantwortlicher von eBay war im Herbst 2022 zu fast 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und 5 Jahre für sowas. Und okay, ich sag jetzt nicht, dass man in New York Immobilien verscherbeln und Dingen kann und
den Bogen willst du spannen, ja?
Nee, den Bogen will ich gar nicht spannen, aber das ist einfach die Bigotterie, die mir, oder andersrum, mir liegt das Wort Bigotterie gerade auf der Zunge, auch wenn ich das der US-Justiz hier überhaupt nicht unterstellen möchte. Aber du siehst halt, was da für krass harte Strafen auch teils ausgesprochen werden. Für so ein Fehlverhalten. Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite kannst du dir dann doch relativ viel erlauben anscheinend, wenn du...
Ja, schaut so aus. Aber ja. Wir haben ja gelernt, oder du hast das mich ja lernen lassen oder mir gezeigt, dass eBay sich selbst aber ja als komplett green und wir sind doch die Menschenfreunde, wir machen alles besser darstellt, ne?
Ja, verrückt, gell? Also da habe ich echt überlegen müssen, worum geht's? eBay hat eine Studie selber in Auftrag gegeben. Und kam aufgrund dieser Studie zu dem Ergebnis, dass sie Marktführer sind im Bereich Refurbished-Produkte. Und bei mir ging dann eben die Denkspirale los. Du hast jetzt viel von Direktgeschäft und Originalwarenverkauf erzählt, aber für mich, in meiner vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Wahrnehmung, eBay als Verkaufsplattform, das ist ja das Geschäftsmodell.
Ja,
Gut, ich nutze eBay, um Dinge, die ich nutze, genutzt habe oder nicht mehr brauche, weiterzugeben. Tue ich natürlich auch seit neuestem immer mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, aber in erster Linie, weil ich hier Sachen rumliegen habe, die ich nicht mehr nutze und die ich im besten Fall nochmal zu Geld machen kann.
Totes Kapital.
Genau, und in dem Moment sind wir im Refurbish-Bereich. Also
genau, und genau da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, beziehungsweise da wird es ja perfide, denn du kannst dir einen Refurbished-Artikel als neuer, also ne, entweder ich verkaufe mein gebrauchtes, 3 Jahre altes Handy, was ich aus der Schublade hole und einstelle und für ein Zehntel vom Neupreis
anbiete. Stimmt schon, das ist nicht Refurbished, ja? Das ist Gebrauchtware.
Das ist Gebrauchtware. Refurbished heißt ja, du hast, irgendjemand hat es aufgearbeitet, hat dann einen gewissen Gütestempel draufgepackt, und ist dann als
und Garantie darüber
refurbished Ware neu verkauft, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so der große Mindgap, den es da gibt, dass eBay als Plattform für neue refurbished Ware oder neu verpackte, neu angeguckte refurbished Ware gilt. Okay. Ja, mag sein. Aber am Ende vom Tag ist es ja nicht so, dass die Ware aus dem, die Altware einfach so, ohne dass nochmal Energie oder Aufwand reingesteckt wurde, dann verkauft wird, sondern hat ja jemand neu bewertet, neu anguckt, vielleicht einen neuen Akku eingebaut, was auch immer. Mhm. Refurbished Ware, ja.
Wieder aufbereitet ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür.
Genau. Genau. Aber was, also ja, okay. Nette Meldung, aber sagt halt gar nichts aus eigentlich. Viel interessanter fand ich die Grafik, die mit einherging in dem Artikel, den du verlinkt hast auf Channel Partner, in der die Top Refurbished Reseller quasi aufgelistet sind für Deutschland. Das habe ich nicht so auf der Uhr gehabt. eBay mit Abstand der größte. Dann hast du Galaxus, also Digitec Galaxus, ist für, um das einzuordnen, liebe Hörerschaft, eigentlich ein Schweizer Halbstaatsunternehmen. In der Schweiz gibt es ja kein Amazon, wie wir ja alle wissen oder auch nicht wissen. Und das hat natürlich für andere E-Tail-Händler dann, also innerhalb der Schweiz, das Feld bereitet, um eine gewisse Größe zu erreichen. Und der größte in der Schweiz ist Digitec.ch beziehungsweise Galaxus.ch. Die aufgrund des fehlenden Amazon-Drucks da natürlich sehr gut wachsen konnten. Und ich glaube, die Schweizer Post hat da sehr, sehr viel Geld reingepumpt in der Vergangenheit. Aber die machen auch, die haben eine sehr gute Seite, das funktioniert alles, toller Service. Ist so ein bisschen eine Mischung aus eBay und Amazon. Mhm. Und die sind auch nach Deutschland vor kurz vor der Pandemie expandiert. Und in der Tat ist Galaxus Nummer 2. Wenn auch mit weitem Abstand für refurbished Produkte.
Wobei man jetzt hier erklären muss, dieses Ranking ergibt sich aus einem prozentualen Angebot. Oh Gott, wie formuliere ich das? Letztlich geht es nicht um die Menge von Artikeln, sondern es geht um die Breite des Angebots. Also diese 60%. Nicht die Menge
an durchverkauften Artikeln, sondern an Sortimentsbreite im Refurbished-Bereich.
Genau. Und du kannst wohl 60% wovon über eBay abdecken. 60%, ich suche. Kennst du das, wenn du eigentlich weißt, worum es geht, aber das nicht in Worte packen kannst?
Dann das kenne ich zu gut. My daily struggle.
Dann hätten meine Lehrer damals gesagt, dann hast du es auch nicht verstanden. Deckt mehr als 60% der untersuchten Produkte mit Angeboten ab. Okay, ja. Die haben also eine Liste aufgestellt.
Wobei jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin in deiner Grafik. Ja, 61 plus 18 plus 18 plus 12 plus 12 plus 10 plus 8 plus 6 plus 6 plus 5 gibt mehr als 100.
Das ist ja genau das. Sondern jeder von, sie haben einen Warenkorb definiert, so lese ich das, aus unterschiedlichen Produkten und haben dabei festgestellt, dass eBay 60%, 61%, um genau zu sein, dieses Angebots abdeckt.
Okay, so rum, genau.
Und Galaxus
nur 18%
davon ab. In dem Moment sind wir halt an einem Punkt, wo sich das erstmal geil liest, weil 60 versus 18 ist halt dann doch Faktor 3, dreimal so viel. Es hat aber die Methoda, heißt das Marktforschungsunternehmen, alles unter Vorbehalt, weil vielleicht irren wir uns auch, aber wenn die natürlich selber den Warenkorb zusammenstellen, dann haben die ja da eine Interpretations...
Schon eine okay Schnittmenge mit Sicherheit genommen.
Ja, genau. Und dann,
jetzt ist
also,
sie auch angeben. Basis sind 4.700 refurbished Artikel. Mhm. Von diesen 4.700 refurbished Artikeln deckt eBay 61% ab, Galaxus 18%, Expert 18%, Backmarket habe ich gar nicht auf der Uhr gehabt mit 12%.
Bei Socks.
Bei Socks. 12%, As Good As New, 10%, Rebuy, Refurbed, jeweils mit 8 und 6%, Computer Universe mit 6%, okay, und Clevertronic mit 5%. Ich hätte jetzt aus der persönlichen Wahrnehmung gedacht, dass Refurbed und Rebuy sehr viel höher gerankt sind.
Ja, weil das die beiden Refurbished-Unternehmen sind, die mir auch als erstes in den Sinn kommen. Aber die sind halt auf Elektronik spezialisiert, nicht? Da kriegst du eine riesen Auswahl an Handys und Tablets.
Galaxus sind ja auch auf Elektronik spezialisiert.
Naja, aber Galaxus, das hast du vorhin selber gesagt.
Ich glaube, hier geht es ja nur um Elektronikprodukte.
Nee, glaube ich eben nicht. Glaube ich eben nicht, aber so viel zur guten Vorbereitung.
Ja. Du hast es so spät noch mit reingeworfen, Entschuldigung.
Ja, weil du mich, das kam mir ja im Vorgespräch, ja.
Ja, bitteschön.
Ja, lest euch den Artikel selber durch gerne und antwortet uns, wo wir hier falsch abgebogen sind. Und wir hüpfen jetzt ganz schnell weiter von Marktführern zu Marktführern?
Zu Marktführern, zu anderen Marktführern. Carsten, hast du deine Vision Pro schon vorbestellt?
Nein, habe ich nicht. Hast du dein Tesla-Mobil schon geliefert bekommen?
Ja, ich habe meine Anzahlung zurückgefordert jetzt.
Mhm. Ah, unverhoffter Geldregen.
Ja, kostet auch nur 8%.
Ah, ja. So viel zu spontan kaufen.
Nein, ich möchte diesen Cybertruck nicht kaufen. Denn das ist
er ist
Arme.
Sehr krass. Okay, Vision Pro, die Augmented Virtual Reality Brille von Apple.
Ja, man kann sie wohl jetzt anfangen zu kaufen in den Staaten und irgendwann demnächst dann auch in Deutschland.
Okay.
Sind wir mal gespannt. Ich habe so ein paar Deep Mac Rumor Podcast-Themen mir mal angehört in den letzten Wochen zu dem Thema. We will see. Es gab wohl einige Diskussionen, was die Developer-Kits anging. Die Funktionalitäten, das ist alles nicht ganz so transparent und durchsichtig, wie die Developer es gerne gehabt hätten. Die richtigen Der Antrieb für Developer, um geile Apps für das Ding zu schreiben, ist, glaube ich, noch nicht ganz so groß, weil der Use Case noch nicht so ganz da ist, beziehungsweise die Vermarktungsgeschwindigkeit und Dichte wohl auch von Apple noch nicht ganz so definiert ist, beziehungsweise das ganze Konstrukt ja wohl gut werden könnte. Aber das ist die Chicken Egg Story. Der ambitionierte Entwickler möchte natürlich auf was entwickeln und seine Zeit investieren, somit Geld investieren, in Dinge, die natürlich schon eine gewisse Marktdurchdringung haben, was bei der Vision Pro jetzt noch nicht gegeben ist. Nichtsdestotrotz weiß jeder, dass es ein Ding werden wird, mit Sicherheit auf eine Art und Weise. Aber ja, die einen sagen, es gibt noch nicht genug Apps oder die Entwickler sind nicht hart genug am Stillsehen. Die Entwickler sagen auch, naja, Apple gibt uns ja auch gar nicht genug Freiraum, so zu entwickeln, wie wir gern würden in dem Ökosystem. Also bleibt es mit Sicherheit noch spannend, was da für Party-Apps dann alles mit dazukommen. Nichtsdestotrotz ist wohl schon ziemlich klar, dass eine Vision Pro, selbst wenn du das Geld bar mit in den Apple Store nimmst, dass du die nicht einfach aus dem Regal nehmen kannst und mit nach Hause nimmst. Also wirst zu einem knapp halbstündigen Verkaufsgespräch genötigt.
Mhm. Ja, wobei, das können die in Apple Store ja ganz gut. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Problem bei dem Ding, weil die Specs lesen sich sagenhaft und fantastisch. Ich wüsste aber immer noch nicht, Aber es ist halt auch kein Endkundenprodukt, nicht? Ich denke mal, da sind wir am falschen Ende.
Ja, das, Apple sieht es anders.
Heute ist es ganz sicher noch nicht so weit.
Wenn du in deiner 100 Quadratmeter Küche mit 10 Quadratmeter Kochinsel reinstehst, ja, und in die Ferne schweifst und schaust mit deiner Vision Pro, ja.
Und mal ein bisschen Wolli gucken möchte, neben genau, Zwiebelhacken. Genau,
auf einem Auge Wolli gucken, auf dem anderen Auge mit ChatGPT kommunizieren.
Und dann habe ich noch diesen Durchsichtsmodus, damit ich erkenne, wenn die Katze auf den Tisch springt oder sowas, ja.
Genau. Mhm. Na, immer noch spannendes Produkt. Wird ja nicht ganz günstig werden. Lass uns aber überraschen, in welche
3.500 Tolaris.
Ja. Und auch lustige Frage von dem einen oder anderen, als ich an den Staaten zurück war. Und hast du eine Vision Pro mitgebracht?
Ja. Wobei, ja, das ist das Gleiche wie jeder, der in den USA war damals. Also, hast du ein iPad mitgebracht? So, nee, die liegen da auch nicht irgendwie auf dem Boden rum. Und
Echt in meinem Hotelzimmer? Nicht so viel du tragen kannst. Ja.
Weißt du noch, damals so iPad 1, also, als die auch schwer zu besorgen waren, da war doch jedes Mal. Und hast du hier oder hast du eine Apple Watch aus USA mitgebracht? Weil es ja so viel. Die Zeiten ändern sich.
Also es wäre steuertechnisch oder zolltechnisch nochmal eine Frage, wenn du mit einer vierköpfigen Familie in den USA Urlaub fliegst, ja, dann lang nicht die Freibeträge aller vier Reisenden, sofern deine Kinder schon 18 sind, um steuerfrei oder zollfrei eine Vision Pro dann mitzunehmen.
Nee, aber das steht auch in dem Artikel, hast du gesehen, am Ende. Bei Einfuhren nach Deutschland werden 600 irgendwas Euro an Steuern fällig. Zusätzlich zum Kaufpreis. Nicht an Steuern, sondern an Zoll. Genau. Ja, ja. Du kannst dir im Gegenzug die US-Mehrwertsteuer auszahlen lassen, aber die Deutsche musst du zahlen.
Ja, das steht aber in keinem Verhältnis. Und liebe Hörerschaft, auch wenn ihr in die Staaten fliegt, Shoppingtour kann teuer werden, auch wenn vermeintlich das eine oder andere günstiger ist. Der Freibetrag liegt bei, wenn Daumen gepeilt, 500 Euro. Mhm. Oder 500 Dollar kann man im Hinterkopf haben. Das sind 400, ein paar zerquetschte, also knapp 500. Überschreiten nicht den Betrag. Die Chancen stehen gut, dass ihr kontrolliert werdet. Und wenn dann das nicht passt, dann kann es teuer werden. Und gerade bei Technikprodukten schaut der Zoll dann immer dreimal hin. Daher, vielleicht macht es ja Sinn, sich einfach die Brille auf den Kopf zu setzen.
Genau, und sie merken es nicht. Ich spiele für diese französische Band Musik, genau.
Diese Band, meinst du Daft Punk?
Ja.
Ja, sehr gut. Thomas Bangalter übrigens war der Gründer von Daft Punk. Ich weiß auch nicht, warum ich das weiß.
Ja, da ist halt so.
Ja, also vielleicht kommt es auf meine Technik.
Nee, warten wir einfach ab, wo das mit der Vision Pro hingeht. Also ich habe noch kein konkretes Bild. Was ich persönlich, darum geht es ja letztendlich immer, was können wir als Endkonsument damit machen? Mir ist das noch nicht so ganz klar, abgesehen von geiler Spielerei, aber ja.
Aber wo wir gerade bei dem Brillenthema sind, Mein Nachbar arbeitet ja bei Schott. Ich glaube, ich habe es dir privat schon mal erzählt. Ist da in der Entwicklung als Oberguru-Physiker. Und die waren maßgeblich auch an den Linsen von der Apple-Brille beteiligt, aber auch von Facebook, von der aktuellen Meta, Quest 3, glaube ich, ist das aktuelle Modell.
Weiß ich nicht, ja.
Und das ist schon ein veritables Geschäft, wenn du den abgesetzten Komponenten da Glauben schenken darfst, und das mache ich bei der Person auf jeden Fall, dass da gerade bei der Facebook-Brille, dass da echt einiges schon an User-Base hinten dran steht.
Ja.
Also ja, scheint die Leute wohl abzuholen.
Es ist ja auch ein Thema, aber ich kenne trotzdem niemanden, der sich so ein Ding aufsetzt und schon gar nicht langfristig. Also ich kenne ein paar, die mal rumgespielt haben, aber der Tenor war immer, ja, ich habe jetzt da mal eine Woche lang, aber seitdem liegt es im Schrank.
Ich glaube, mein Inside-Sales-Kollege, der Chris, Grüße gehen raus an der Stelle, der spielt regelmäßig Tischtennis über die Meta Quest 2 mit seinen Kumpels.
Okay.
Ja. Auch sehr witzig. Aber nur kleine Geschichte an der Stelle. Aber verlassen wir die hochpreisigen Dinge, was heißt hochpreisige Dinge? Andersrum, Carsten, hast du die Notwendigkeit, einen neuen Saugroboter anzuschaffen?
Ich muss die Ersatzteile langsam bei meinem wechseln, sonst brauche ich, glaube ich, keinen neuen. Wobei, ich brauche mal einen leiseren, auf dem die Katzen mitfahren. Das habe ich noch nie erlebt hier.
Ja, wenn ich diese Videos sehe, dann denke ich mir auch immer, scheiße, ich muss einen Papppanzer bauen, ja, und den auf einen Saugroboter stellen, meine Katzen dann gegeneinander kämpfen lassen. Ja.
Aber wobei die Katzen, die auf diesen Saugrobotern rumfahren, sind ja auch meistens irgendwie noch schick angezogen und so weiter und so fort. Und ich frage mich immer, was für Tiere das sind, weil wenn ich hier anfangen würde, meinen Katzen lustige Anzüge anzuziehen, dann hätte ich ein ganz anderes Thema. Und sie sich dann noch ruhig irgendwo hinsetzen.
Ja, aber Kari könnte ihnen vielleicht die Anzüge anziehen.
Du, meine Tochter hat Mützen gehäkelt. Die Katzen haben zu Weihnachten bekommen. Ja.
Also sweet.
Eine Link, also der Link aus Zelda, eine Link-Mütze. Mhm. Und eine Super Mario. Oh, das muss ich weiß nicht. Geil. Guck mal in mein WhatsApp-Profil, Heiko. Ja, mein aktuelles Bild.
Du weißt schon, Carsten, dass du die Bilder jetzt dann auch verdingsen musst, ne?
Ja, verdingsen.
Crumpy Mokri mit der Super Mario-Mütze auf. Geil. Aber das ist eine süße Idee.
Das ist so schön. Das ist super süß, aber genauso gut gelaunt wie diese Katze. Ich sag ja nur, Katzen anziehen funktioniert nicht immer.
Ja, aber ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Und auch wenn du manchmal so von... Ich lass mich da ja auch gern manchmal vom Algorithmus treiben und dann landest du bei irgendwelchen The Dodo-lustigen Tiervideos. Und wenn ich sehe, wie man... Also, das ist natürlich auch, wie du damit umgehst, aber wie manche Leute ihre Katzen dann auch daran gewöhnen, direkt mit Geschirr und Leine Gassi zu gehen quasi und wie folgsam und körperbezogen die auch sind, hat, glaube ich, auch viel mit Erziehung zu tun. Und dann, du hast ja auch drei Katzen in Summe, zwei zusammen angeschafft oder bei dir in die Wohnung geholt. Und ich glaube, bei Katzen, die alleine leben, in der Wohnung, wo sie nicht raus können, da ist nochmal ein ganz anderer Bezug dann auch da. In dem Moment, wo es zwei sind, hast du halt schon nicht mehr dieses Pairing, ja.
Ja, oder...
Aber das ist nur meine Theorie.
Das macht ja Sinn, so spontan, dass sie mehr Katze bleiben können, weil sie ihre Urtriebe miteinander mehr ausleben können und sich weniger an den Dosenöffner anpassen müssen. Von daher finde ich das auf den ersten Schritt auf jeden Fall logisch. Aber wir müssen weg von
Saugrobotern. Aber so kriegen wir auch die Brücke zu eBay wieder geschlagen. Lustige Meldung, nur ganz am Rande. Nächtlicher Beutezug, unbekannte stehlen 500 Saugroboter.
Ja.
In Wesel ist ein ganzer Container mit Saugrobotern wohl vom Parkplatz gemopst worden, ausgeräumt worden, auch wieder hingestellt worden. Die Polizei Wesel ermittelt und bittet um Mithilfe. Mhm. Das klingt nach einem Inside-Job, oder?
Ja, oder halt einfach ganz, ganz breit gefächerte eBay-Aktion.
Ja, das könnte natürlich sein, dass Rabattcode Saugroboter 50-50.
Wo die wieder auftauchen werden, keine Ahnung. Ja.
Also könnte sein, dass die Saugroboter wurden leider nicht benannt, welche Marke und welches Modell. Ansonsten können wir vielleicht explizit danach suchen. Aber könnte gut sein, bei 500 Stück, dass der durchschnittliche Marktpreis um ein paar Euro fällt in den nächsten Wochen.
Mhm, also Augen auf. Bei Kleinanzeigen und eBay.
Oh, Kleinanzeigen, ja. Da vielleicht noch abschließend dazu. Ich habe das ja lang gemieden, weil man hat ja viel lustige Stories gehört über Kleinanzeigen, Verkäufe und Chats, die damit einhergehen. Und dann hatte ich jetzt vor Weihnachten dann auch mal den Test gestartet und meine alte Apple Watch darüber vermarktet. Holy moly. Nein, Carsten, musst nicht gucken. Ich werde deine Apple Watch nicht darüber vermarkten. Das ist echt wie aus den Memes, die man so zwischendurch kennt. Du gibst genau an, zu welchem Preis, dass es nur zur Abholung ist, dass der Preis nicht diskutierbar ist und wann die Abholung erfolgen könnte. Ich glaube, die Uhr hat keine 10 Minuten drin gestanden, hat die ersten 100 Nachrichten gehabt. Angefangen von, warum nicht versenden? Ist das also der letzte Preis?
Wichtig ist ja immer die persönliche Ansprache.
Ja, genau. Also ich gehe es mal so wieder, wie es da stand. Warum du nicht versenden? Okay. Warum so günstig? Okay. Andere, warum so teuer? Ja, kannst du nicht versenden. Nein, ich kann erst in 2 Wochen abholen. Kannst du mir die zurücklegen? Mhm. Und so weiter und so weiter. Und dann, also, und ich werde es nie wieder machen. Leck mich im Arsch. Wieder schmeiße ich meinen Scheiß weg.
Ist sie jetzt weg wenigstens? Anzutun.
Sie ist weg und sie hat dann auch der bekommen. Manchmal ist es dann echt witzig. Einer hat geschrieben, du, ich könnte die heute Mittag abholen, ist okay. Sind noch irgendwelche Gebrauchsspuren? Sage ich, nein, die ist wie neu. Ist halt ein Jahr benutzt, aber ist wie neu. Keine Gebrauchsspuren. Ja, ist klar, ich bin um 17 Uhr da. Er war um 17 Uhr da, hat mir mein Geld gegeben, hat die Uhr mitgenommen. Perfekt. Ich glaube, die meiste Frage, die gestellt wurde, war, wie ist der Batteriestatus?
Ist aber keine unberechtigte Frage.
Ja, aber wenn ich ihm jetzt sage, 85%, was ist das für eine Aussage?
Ja, das ist wahrscheinlich nicht das. Muss einfach sagen, Batterie viel gut. Ich
habe angegeben, ein Jahr lang getragen, jeden Tag benutzt. Mhm. Ja. Wie ist der Batteriestatus? Hier momentan rät's. Ja, also eine Waste of Time. Ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr geantwortet. Ja, das war mir dann zu doof.
Dieser Händler, nichts empfehlenswert.
Die sind nichts gut. Alright, wo sind wir denn hier? Wo sind unsere Shownotes? Ich habe mich verloren hier in zu vielen Fenstern.
In roboterfahrenden Katzen.
Also Saugroboter haben wir vermarktet, das ist gut. Dann kommen wir zu zeitgeistigen Geschichten. Du kennst den Namen Rezo und du kennst das Format Steuerung F.
Und ich bin auch so ein bisschen im Thema drin, ausnahmsweise. Aber erzähl du. Steuerung F ist ja eigentlich ein von dir mehrfach höchst gelobtes Format, ja. Ne?
Ja, also Überraschung. Steuerung F ist ein Format unter der Funkgruppe. Die Funkgruppe ist quasi der digitale Ausreger des öffentlichen Rechtlichen. Federführend von der ARD. Und unter Funk formieren sich diverse Formate wie Steuerung F und Y-Kollektiv und was das so alles gibt. Die mit vermeintlich sehr guten Reportagen und einer fairen Berichterstattung in den letzten Jahren auch meine Props bekommen haben. Und ja, jetzt hat sich aber im letzten halben Jahr da einiges ereignet, sodass es immer mehr Unkenrufe oder beziehungsweise Nachfrage zu Steuerung F Beiträgen gab. Das Ganze hat angefangen mit einer Berichterstattung zum Thema Superreiche und ihr Beitrag zum Klimawandel, beziehungsweise wie Superreiche mit dem Klimawandel umgehen. Das kamen so die ersten Fragen auf. Oh, bin ich chronologisch jetzt richtig? War erst
keine Ahnung.
Kamen die ersten Fragen auf, ob das sauber recherchiert ist. Denn einer von den Protagonisten in diesem Beitrag war so ein junger 18-jähriger Schnösel, der sich selbst als superreich und Selfmade-Millionär mit 18 Jahren hingestellt hat, der Shampoos pisst und mit dem Privatjet nach Sylt fliegt. Ob er sich zu verlinden abgeguckt hat oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt. Und da kam raus, dass dieser Mensch gar nicht superreich ist und dass alles nur Social Media Fake war, was er da abgeliefert hat. Was man auch mit 2, 3 Google-Suchen hätte recherchieren können. Aber Steuerung F hat es halt einfach unrecherchiert und der Story willen einfach rausgehauen. Und da gab's die ersten Nachfragen. Dann gab es, glaube ich, zwischendurch nochmal eine Kontroverse mit dem Alex, a.k.a. der dunkle Parabelritter, der hart von Steuerung F für seinen Kommentar angeprangert wurde zum Thema Frauen oder Übergriffigkeit auf Festivals. Thema Crowdsurfing und da gab es einige Kontroversen, wo meine Wahrnehmung immer auch Richtung Steuerung F war, persönlich, muss ich sagen. Ja. Und dann hat Steuerung F zusammen mit dem Magazin, ZDF Magazin Royal von Böhmermann, eine Reportage angefangen zum Thema More Nutrition. More Nutrition ist ein Nahrungsmittelergänzungsreferent, sagt man das so?
Ich glaube schon, ja, oder Hersteller. Ja, oder? Also
die machen halt so Eiweiß, Pulver für Pumper, irgendwelche Vitamingeschichten, Abnehmgeschichten. Also wenn du jetzt einen geilen Gym-Tag haben willst, dann musst du da mit Produkten von More Nutrition oder ESN oder
unbedingt
erreisen. Gibt's da, ja, einige. Da brauchst du den Shit halt. Und Böhmermann hat darüber ja auch berichtet und der Steuerung F auch. Und Rezo als ja doch relativ bekannter Influencer beziehungsweise YouTuber, Streamer, was auch immer, hatte in der Vergangenheit einen Werbevertrag oder einen Partnervertrag mit More Nutrition gehabt und hat sich natürlich da hervorragend als Zielscheibe dargestellt. Er als Saubermann, der Dinge immer anprangert, ich glaube, bekannt geworden in der breiten Masse ist Rezo durch sein CDU-Video damals.
Die Zerstörung der.
Die Zerstörung der CDU, genau. Und Steuerung F dachte, ist natürlich ein super geiler Take, ja, und eine low-hanging fruit, da Rezo mal hinzuhängen, dass er mit Unternehmen wie More Nutrition dann auch noch einen Werbevertrag hat, der zu dem Zeitpunkt, aber der schon längst, was ist leider, nee, der war schon längst in der Aufhebungsvertragsphase. Also Rezo wollte mit denen nicht mehr zusammenarbeiten, da diese More Nutrition sich relativ unseriös in gewissen Geschäftsgebaren gezeigt haben. Also er hat da seine Konsequenz gezogen, war da eigentlich auch nicht angreifbar und Steuerung F hat ist der journalistischen Sorgfaltspflicht nicht wirklich nachgekommen im Nachhinein, kann man glaube ich sagen. Carsten, ist das richtig formuliert?
Ich bin da zu wenig drin, ich habe angefangen mir das Video auch mal anzuschauen. Mir wurde es dann irgendwann zu viel, weil es dann eben auf eine Aneinanderreihung von Fakten und Daten und Terminen, ja, und da musste ich zum Arzt und das wusste der Redakteur.
Sehr, sehr fein granuliert, ja.
Und das war mir dann so ein bisschen
zeitliche Abläufe zu Stellungnahmen.
Genau, dass die Zeitfenster wohl extrem kurz gesetzt waren, obwohl sie wussten, dass er beim Arzt war. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, hey Leute, das ist mir zu hakelig.
Genau, Fakt ist, dass Steuerung F Dinge publiziert hat in einem Video, die einfach falsch waren, die Rezo eigentlich gerade gezogen hatte und aufgeklärt hatte. Und es ging jetzt in mehreren Schleifen, Statement hier, Statement da, der eine reagiert auf den anderen.
Das Übliche.
Und der Gewinner aus diesem Schießen oder aus diesem Boxkampf ist ganz klar Rezo, denn er kann einfach alles belegen und hat da gefühlt der journalistischen Sorgfaltspflicht mehr Attention gegeben als Steuerung F selbst. Und das hat jetzt einfach zur Folge, dass Funk als Dachorganisation darüber das Ganze sich anschaut. Der ÖRR oder ORR, wer ist da öffentlich?
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja.
Ja, also die Kontrollinstanz schaut sich das Ganze jetzt an und lässt natürlich da jetzt auch mal tief recherchieren, wer hat denn jetzt wo Scheiße gebaut am Ende vom Tag. Hat Steuerung F nicht sauber gearbeitet, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Rezo hat alles sehr ordentlich aufgearbeitet, mit genug Quellen belegt. Also das passt so im Großen und Ganzen. Und natürlich kann ich auch eine Steuerung F-Redaktion verstehen, dass sie erstmal Schaden abwenden wollen, ein bisschen Geschwurbel hier, ein bisschen Palaver da. Fehler eingestehen ist immer schwierig, vor allem wenn du so im Fokus stehst und nachdem es ja die ersten zwei, drei Themen da gab. Das ist auch, finde ich, auch alles gar nicht so schlimm, denn eigentlich mochte ich dieses Format ja sehr, sehr gerne.
Ja, weil sie recht frisch waren und
ja, genau, da frisch und fresh und richtig und wichtig und unaufgeregt, aber trotzdem mit einer gewissen Tiefe und hat sich einfach gut angefühlt. Ja? Was ich jetzt sehr, sehr schade finde, ist, dass es hat sich ja bewahrheitet einfach, dass sie da Scheiße gebaut haben und ihre Sorgfaltspflicht da nicht nachgekommen sind. Und somit entwerten die natürlich jedes Video, was sie je in ihrem Kanal veröffentlicht haben. Denn es macht eben auch diesen Elementen, die wir leider genug da draußen haben, die ja gegen diese Staatsmedien und öffentlich-rechtlichen und ihr wollt doch nur unsere Gelder haben und das ist auch eh alles nur Lüge, damit halt Wasser auf die Mühlen kippen. Und diese für uns in meinen Augen sehr wichtige Instanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks komplett entwerten. Weil sie einen einfachen Präzedenzfall geschaffen haben, in dem faktisch der Kriegswegen Scheißdreck erzählt wurde.
Ja, es ist eine harte Formulierung. Ja. Ich sehe die Gefahr halt auch noch auf einer anderen Ebene, dass wir in einer Zeit leben, wo die öffentlich-rechtlichen Medien ja ohnehin schon genug im Crossfire, gibt's das auf Deutsch, stehen.
Kreuzfeuer.
Danke. Und solche Geschichten, wie berechtigt oder auch immer sie sein mögen, gießen halt Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, ihr seid eh bloß fremdgesteuert oder ne? Eure Arbeit ist ohnehin als nicht gut zu bewerten. Also lassen wir uns von euch umso weniger sagen. Ist eine andere Ebene, hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun, aber ist halt was Grundsätzliches.
Ja, ist einfach unnötig. Ist einfach unnötig.
Ja.
In meinen Augen, das muss halt einfach nicht sein. Vor allem, da sie sich ja eigentlich einen ganz guten Status erarbeitet hatten. Ja.
Super Status, ja.
Die Kredibilität anging.
Ja, aber ja, das siehst du auch mal wieder auf der anderen Seite, wie tief man immer graben muss und wie viele Seiten vermeintlich offensichtliche Sachverhalte dann doch haben können. Ne?
Ja.
Was letztendlich eigentlich die Notwendigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien nur untermauert, nur wenn dann eben hier so ein Fall auftaucht, wo nicht sauber gearbeitet wird. Ist es halt schwierig. Ist halt,
genau, Wasser auf die Mühlen der destruktiven Elemente unserer Gesellschaft aktuell.
Mhm. Und da sind wir ja ziemlich gut in Vorwürfe machen, ja. Mit dem Finger auf andere zeigen.
No? Sehr gut, ja. Ich könnte jetzt den Einspieler, soll ich den?
Nein, wir machen den Einspieler nicht.
Entschuldige, ich würde ja gerne.
Nein.
Du denkst auch, das versendet sich, oder?
Nein.
Vergessen das. Nein, gehen wir nicht zu Lindner und seiner Rede gegenüber den Bauern, ja, und der Diffamierung der armen Protestgräber und lassen wir das. Kommen wir zu anderen Protesten, die sich in deiner Bubble so abgespielt haben zum Thema Nüsschen.
Nüsschen, ja. In meiner Bubble ist es schön formuliert. Das ist witzig. Du bist ja auch ein Freund des gepflegten Podcastes. Wie oft hast du die Online-Drogerie Koro schon verflucht?
Nicht nur in Podcasts, auch in diversen YouTube-Formaten, ja.
Aha. Koro ist eine Online-Drogerie, die einen ganz starken Fokus haben, eben auch auf Lebensmittel.
Drogerie, echt?
Ja, Koro-Drogerie im Internet.
Ah, okay.
Korodrogerie.de. Da gibt's ganz tolle Gewürzpakete, Nusspakete, so Snacks, also eher so Gesundheit.
Super Assortment, ja.
Hochpreisig. Aber wahrscheinlich ich habe mir es nie genauer angeschaut, weil, ne, ich bin ja so ein alter Sparfuchs, ne? Ich gebe mein Geld für andere Sachen aus.
Aber da bist du doch genau richtig bei Koro. Du kannst auch ein halbes Kilo Nüsschen am Stück bestellen.
Ja, genau, mit dem Belegcode von meinem Lieblingspodcast. Nein, die haben eine Zeit lang, mittlerweile ist es angenehm ruhig geworden um den Laden, aber eine Zeit lang war wirklich jeder Podcast voll geflanscht und überladen mit Koro. Werbung Koro, ihre Online-Drogerie. So, witzig, das perfekte Dinner, kennst du?
Kenne ich seit, da bin ich noch in der Fruchtwasserblase geschwommen, da gab es schon das perfekte
Dinner. Du bist Seher der ersten Stunde, es ist eine Kochshow. Auf Vox, glaube ich, kommt das.
Vox, ja.
Und ich durch die eine oder andere Lebenssituation komme ich immer wieder mal in den Genuss, mir diese Sendung auch mit anzuschauen. Und das war insofern witzig, als da diese Woche ein Typ war, der eine super nice Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg hatte, riesengroß, super aufgeräumt, toll ausgestattet. Und ich dachte mir schon so, ein junger Mensch. Und ich dachte mir schon so, ey, du hast also irgendwas mit dir, ich möchte nicht wissen, was du jobmäßig machst oder ja, wo dein Elternhaus herkommt, weil die Bude, da hat er auch später so ein bisschen erzählt, er wollte eigentlich mit der Freundin einziehen, die ist dann abgesprungen, dann ist er halt alleine eingezogen in diese sehr geräumige, frisch aufpolierte Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Da haben wir schon, okay, also an finanziellen Rücklagen scheint es dir nicht zu mangeln. Und der hat dann eben gekocht, hat er mir auch erzählt, er ist eigentlich kein Veganer, aber er kocht jetzt nur vegan und hat dann da so Gewürzmischungen aufbereitet, weil er wollte ja zeigen, dass man vegan auch ganz toll kochen kann. Und dann hat er da Mandeln mit Macadamia und hast du nicht gesehen, im Mixer zubereitet, um eine was ich zu machen. Ich bin dann irgendwann gegangen. Und jetzt kommt das eigentlich Witzige. Am nächsten Tag finde ich auf einem meiner Social-Media-Plattformen einen Artikel, wo ein User namens Giegold geschrieben hat, der Typ ist der CEO von Koro.
Und all diese guter Marketing-Stunt, Digga. Guter
Marketing-Stunt. Das ist die Frage, die ich dir jetzt im Anschluss stellen werde oder wollte. All diese Nüsschen, mir ist es nicht aufgefallen, aber waren natürlich aus seinem Haus. Also mit seinen Produkten geil. Und hat dann zusätzlich...
Chapeau, Respekt, alles richtig gemacht.
Das war eben genau meine Frage auch. Geiler Marketing-Stunt oder Geschmäckerl? Weil natürlich ist dann die Folge auch mit Koro-Werbung unterfüttert worden. Ja.
Guter Marketing-Stunt, wenn es jemand schafft, das so einzuflechten und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Agenturen die Dinge da anstößt, um bei so einer Formatierung präsent zu sein, ohne dass so obvious ist, dass man weiß, das ist der Herr Koro, der sein Nüsschen anpreist. Ja. Hey, ist
also doch cool. Ich hab echt gedacht, mich trifft ein Schlag. So hart war es nicht. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das einfach... Ja, wie kann man sich da so einen Sendeplatz erkaufen durch Aussicht auf genügend Werbebudget?
Das ist Netzwerk-Carsten, glaube ich. Eine Mischung aus beiden, würde ich mal sagen.
Ja, und das ist der Moment, wo es einen Geschmäckerl hat.
Da saßen vielleicht der Werbechef von Vox oder RTL. Vox gehört zu RTL, ne? Obwohl sie rot sind, ist es ProSieben. Ist es
RTL? Ich weiß es nicht.
Ja, so. Ich habe nämlich mal Meltzer probiert bei Join zu finden und habe festgestellt, dass Vox, wo ja Meltzer auch läuft, gar nicht bei Join ist, sondern das RTL ist. Also es ist RTL. Mhm. Ja, da saßen die zwei beim Bier zusammen, dachten, nee, das ist eine geile Idee, komm, wir machen das mal.
Nee, das ist ganz, ganz anders. Die haben sich das ausgedacht, haben angerufen, gesagt, wir schalten so und so viele Anzeigen und dafür nehmt ihr den in die Show.
Das kommt dazu. Ja, ja. Also ich finde,
und dadurch hat ein aufrechter Berliner Bürger die Chance nicht bekommen, an diesem tollen Format teilzunehmen.
Ja, aber wenn der Koro-Chef halt auch einfach die unterhaltendere Person an der Stelle war.
Ja, wissen wir doch nicht. Wir kennen ja die Alternativkandidaten naja, nicht.
Bestimmt die schönere Wohnung gehabt als Hartz-IV-Peter.
Ah, die Wohnung war schon nice. Also das ist,
ich feiere solche Marketingaktionen extremst, muss ich sagen.
Du alter Kapitalist.
Ex-Kapitalist, das weißt du auch. Ich bin Realist.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich streite auf keinen Fall ab, dass das ein lässiger Marketing-Stunt ist.
Das war geplant,
Natürlich war das geplant.
Das ist doch geil.
Der kommt da nicht zufällig rein und dann sagen die, oh, wenn unser CEO schon da ist, dann schalten wir auch eine Anzeige bei euch, sondern es geht ja andersrum.
Aber da habe ich immer den größten Respekt vor solchen, also wenn solche Dinge funktionieren und es dann nicht ganz so obvious zu erkennen ist auch, dass es Herr Koro ist, der da kocht. Ist doch cool. Ist doch, das ist doch the spice in the game. Ja? Or in the meal.
Hm? Die einen das, sagen
das ist
so,
Chili auf den gerösteten Mandeln. Ja?
Das ist Chili, ja. Ja. Ist aber bloß ein kleiner Piri-Piri.
du bist auch ein kleiner Piri-Piri. weil du gesagt hast, beim Podcast war Koro sehr präsent gewesen. Soll ich dir sagen, warum Koro bei Podcasts gerade nicht so präsent ist?
Ja, sag mir's.
Die haben ihr ganzes Marketing-Budget nämlich in die Vox-Sendung und in das aktuelle Seven vs. Wild-Format gefunnelt.
Weißt du, weil du es bei Steuerung F gelesen hast?
Nee, Coro ist Hauptsponsor von Seven Brothers Wild, was okay. ja auch eine Mega-Produktion geworden ist. Und ich denke,
die kriegen da nichts zu fressen oder kriegen die da ein Nüsschenpakete?
Nein. Das ist ja dieses The cringe moment of every episode. Ja, wenn da ein Fritz Meinecke, der ja dieses Format geschaffen hat und da als Hauptgesicht hier auftritt, dann in so einem reingeschnittenen Werbetrailer ist und in seinen Rucksack guckt und sagt, ich hab doch noch Nüsschen gehabt irgendwo. Das ist der Running Gag mit der Weile. Ich hatte doch irgendwo noch Nüsschen. Und dann eine Koro-Werbung. Mhm. Die haben, glaube ich, ziemlich viel Geld da ausgegeben.
Hört sich so an, ja. Ja, du, wir wissen auch nicht, wie es dem Laden geht. Es ist ein neues Jahr, es sind neue Buchungsstrecken fällig.
Neue Nüsschen,
Vielleicht kommen auch neue Nüsschen ins Sortiment, keiner weiß es.
Bei den Energiekosten, die ganzen Nüsschen zu rösten, ist ja auch teuer.
Wir sind jetzt auch nicht bewusst, wie der ROI auf die ganzen Podcast-Aktivitäten war. Vielleicht hat sich's einfach nicht rentiert. Dann sage ich danke, wobei es euch anderen scheißt als Werbung. Ich glaube,
das ist einfach so eine Fokusthematik, ja. Und das, du weißt ja, das Budget wird nicht größer und dann musst du Entscheidungen treffen. Ich glaube, die machen das generell aus der Entfernung gesehen schon ziemlich richtig alles in ihrem Social Media Game und Werbegame. Und wenn sie dann so einen Stunt noch hinkriegen wie mit Dinner for One, das perfekte Dinner, dann ist ja alles cool. Was mich mal interessieren würde, wären die Margen, die die machen.
Auf so Nüsschen, ja.
Auf Nüsschen, ja. Und unser
jetzt tun wir den wahrscheinlich.
Uns ja vor Jahren mal auch Gutscheine zu Weihnachten für Coro Produkte geschenkt.
Okay.
Was sehr cool war, dann mussten die haben ja keine Kleingebinde, musst ja so ein halbes Kilo Schokonüsschen oder was auch immer bestellen. Gibt's ja nicht in Kleingebinden. Aber
sie haben 991 Artikel. Ich habe die Seite gerade aufgemacht.
Allein die Vielfalt an Erdnüssen oder Cashewkernen, wie du sie bestellen kannst,
ist ja abartig. Ja. Und hier eben auch ganz viel vegan, das scheint wahrscheinlich der neue.
Ja, vegane Nüsschen sind komplett im Trend, Digga.
Genau, darum hat der auch vegan gekocht, obwohl er kein Veganer ist, obwohl er eigentlich Fleischfresser.
Ja, der hat einfach mit Nüsschen gekocht.
Also hier 2,5 Kilo Haferflocken für 6,50 Euro. 2,5 Kilo Haferflocken, Alter. Das
ja, das ist also eine größere Gebinde, was aber gar nicht so, also vom Ansatz her finde ich das ja echt ganz cool. Dass du halt nicht immer halbes Kilo hier, halbes Kilo da, sparst ja Verpackung, hast nicht gesehen.
Ja.
Schon okay. By the way, ich möchte betonen, ich habe mal bei meinen 10 Stunden Aufenthalt in Toronto mal, hatte ich ja genug Zeit und habe mal resümiert. Ich hatte letztes Jahr 360 fleischfreie Tage.
Drumroll. Glückwunsch.
Und habe aber 2 fleischige Tage dann in Vegas dann doch rausgehauen schon.
Da kriegst du auch sonst nichts. Und wahrscheinlich ist
Also in Kalifornien kriegst du schon sehr gute fleischlose Alternativen. In Vegas ein bisschen schwieriger. Und der Grund war eigentlich, warum ich mich zu Fleisch entschieden habe, einfach die mangelnde Diskussionswilligkeit. Ja, wenn du so einem Tex-Mex-Ami-Mexikaner-Mensch probierst zu erklären, warum du jetzt die Einladung zu seinem geführten $200-Steak nicht annimmst, ja. Hatte ich keinen Bock zu diskutieren.
Ist schwierig. Und was mir eben einfiel dazu ist, ich traue allem, was grün ist oder Gemüse sich nennt, in den USA nicht, weil das ist komplett anderer Stoff als das, was du hier kriegst.
Ja, meistens auch nicht richtig durchgekocht.
Das kommt.
Asparagus, war ziemlich zäh gewesen.
Ja, das schmeckt alles anders und also ich hatte da, oh Gott, jetzt geht's ins Detail. Aber ich hatte dann schon so durchaus Anpassungsthemen sehr häufig die ersten 2 Tage in den USA.
Aber witzig, dass du es sagst, weil die Diskussion hatte ich nämlich mit dem einen Kellner auch gehabt, wo es dann irgendwie einen sündhaft teuren, in Vegas ist alles sündhaft teuer, davon mal abgesehen, aber so ein in Sojasauce mit Tempura, bla, Spargel, irgendwas. Das war auch der zweite Tag, wo es nach Chlor, der hat einfach nach Chlor geschmeckt für mich. Ja? Der hat einfach scheiße geschmeckt.
Ja. Ja, das Wasser
klar, wenn natürlich, ja, das Wasser, was sie zum Abkochen nehmen, ist jetzt, die packen ja kein Volvic oder Fidschi-Wasser in die Töpfe, um da ihr Gemüse zu kochen.
Sondern das tappt.
Das ist alles geklort.
Ja.
Deswegen schmeckt auch das Gemüse anders.
Ja, mag sein. Ich bin mir auch sicher, das hat was mit den Anbaumodalitäten zu tun.
Das ist doch bestimmt alles Organic und so. Na, egal.
Ja, aber Organic drüben heißt was anderes als hier. Also alles, was mit Nahrung zu tun hat, da drüben ist ein bisschen anders als hier bei uns, behaupte ich jetzt einfach mal. Und darum gibt es ja in den diversen Drogerien ohne Koro ein Crémant de Loire Bru gibt's von Koro für 7,50 Euro. Da schau her.
Crémant kenne ich nur auf Sekt irgendwie.
Ja, ist ja auch so ein Sprutzel. 0,75 Liter ist im Sale. Ja, also ich hatte da immer Anpassungsthematiken. Nennen wir es ganz einfach so.
Wer hat sie nicht?
Keine
okay,
Ahnung.
Okay, zwei Punkte noch, dann sind wir auch durch mit unserem Programm heute, auch wenn wir jetzt schon wieder massiv überzogen haben. Aber
es gibt keine Überzogen.
Es hört gut an.
Es gibt keine Überzogen. Ja, du bist auf den Ball gekommen.
Doch, ich bin auf den Ball gekommen. Aber welchen Ball nehmen wir zuerst? Nehmen wir zuerst den einen oder den anderen Ball auf?
Das überlasse ich dir.
Okay, machen wir erst die richtig gute Nachricht. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge vorher schon mal drüber gesprochen, dass Prinz Markus von und zu Arschloch Anhalt in der Kritik stand, weil er ein Video veröffentlicht hat, wo er eine Schildkröte mit Fußball abschießt. Ja, er hat ein neues Spiel erfunden, also Turtle Soccer. Haben wir drüber geredet?
Wir haben bestimmt drüber geredet. Also wir haben bestimmt drüber geredet. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast.
Okay, die Grenzen verschwimmen.
Also jetzt sehe ich auch erst, wie schlechte Tattoos der Typ hat.
Ja, yeah, der ist einfach ekelhaft. Egal, er fand's lustig.
Er wirkt auch nicht nüchtern.
So. Nee, echt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Der hat den Cremant vom Koro sich gerade.
Das kannst du Koro jetzt auch nicht antun, ja.
Nee, entschuldige. Und er kennt einen Gesichtschirurgen, behaupte ich. No, aber jetzt darfst du die Geschichte fertig machen. Jetzt bin ich genug mit meiner Gehässigkeit.
Du darfst gerne noch weiter ranten.
Das kann nein. Ich sehe bloß dieses Bild und mir kommt eine Gehässigkeit nach der anderen in den Sinn.
Zu Recht. Also, diese Arschkrampe fand es irgendwie lustig, ein Video davon zu machen, wie er mit dem Fußball auf so eine Riesenschildkröte, die bei ihm wohnt, schießt. Und die fand das, glaube ich, gar nicht so toll. Und das ist einfach ein Move, das macht man nicht. Ja, voll abzuziehen auf ein Tier mit dem Fußball. Ey, come on. Also, wie arschig kannst du denn sein? Und zu Recht ist er jetzt zu 400.000 Euro Strafe dafür verdonnert worden. In erster Instanz. Es ist noch nicht ganz klar, wie das jetzt final abläuft, aber schon mal gut, dass die Gerichte sich dessen annehmen und ihn da einfach anprangern und probieren auch zur Ader zu lassen, auch wenn das vielleicht nicht schmerzt, großartig. Ja. Der Typ hat eine Uhrensammlung für 5 Millionen, ja, ob ihn da jetzt 400.000 Euro für einen Schildkrötenschuss
ja, stören
oder nicht. Aber
ich glaube, Publicity Fall. Interessiert ihn auch nicht so. Interessant finde ich dabei Amtsgericht Frankfurt am Main, weil meine Vermutung war, dass er das auf irgendeinem Eiland in der Karibik macht und da ist er dann eh wahrscheinlich nicht greifbar für die Justiz. In dem Fall hat er wahrscheinlich Peter
auch
oder.
In Deutschland, deswegen anderes. Darf er auch in Deutschland angenervt werden.
Ja, genau, das Peter, war ja mein. Also, mein Gedanke dabei, also es muss in Deutschland passiert sein und nicht auf einem Eiland.
Artikel dazu verlinkt, genau.
Ja, 400.000 ist doch schon mal was.
Good News. Ja, ey, alles gut. Und irgendwie muss er sich ja auch im Nachgang zu dem Shitstorm oder zu Backfire, was er da bekommen hat auf das Video, ja auch so abfällig davon dazu geäußert haben, so nach dem Motto, die Schildkröte kann ja froh sein, dass nicht Suppe geendet ist oder so. Und das war dann für die Staatsanwaltschaft und den Richter dann nochmal Grund genug, da einen draufzuhauen. Und das Ganze auch zurecht, ja. Ja, das war die eine Ballgeschichte. Die andere Ballgeschichte, Carsten.
Na du.
Also nee, heißt ja, ich dachte, hey, neues E-Sports-Format, ja, mit Baller League, aber es hat nichts mit Ballern, nichts mit League zu tun, sondern es ist die Baller League.
Die Baller. Und,
auch da würde ich sagen, gelungenes Marketingkonzept, Crossover, was auch immer. Denn als ich die Protagonisten gelesen habe, dachte ich, okay, es ist mehr als nur ein klassisches Knossi geht steil Event.
Nee, jetzt heißt du machst es schon wieder. Du redest schon über Knossis. Was ist denn die Baller League?
Ja, dafür habe ich doch dich. Um das einzuordnen.
Markus?
Markus, wo erwischt dich gerade?
Auf dem falschen Fuß, so viel ist klar. Nee, die Baller League ist ein, ja, wie sagt man das? Ja, eine eigene Fußballliga. Folgt einem momentan recht stärkeren Trend. Also es ist nicht die einzige Liga dieser Art, die sich gerade formiert. Es gibt in Spanien zum Beispiel, sagt der Gerard Piqué was?
Gar nichts.
Man könnte es jetzt von der einen Seite angehen, womit ich dich bestimmt krieg, ist, das ist der Ex-Mann von Shakira. Okay. Man könnte auch sagen, langjähriger Innenverteidiger von Barcelona, Weltmeister mit der spanischen Nationalmannschaft und mehrfacher Champions League-Sieger. So würdest du mich kriegen. You got me? Der hat seine Karriere beendet und der hat was ins Leben gerufen, das sich Kings League nennt. Das Projekt ist wohl ein bisschen älter und ich habe es anfangs auch nur schwer verstanden, aber das sind wohl so spielerische Elemente, die wir aus Computerspielen und so weiter kennen, mit eingebaut. Das heißt, du kannst Karten ziehen, weiß nicht, 5 Minuten länger, du kannst einen Gegner vom Platz stellen, also weißt du, so Zufallsprinzip. Mhm. So ein bisschen wie Uno.
Uno auf dem Fußballplatz.
Ja, genau. Und mit den verrücktesten Definitionen eben. Wie gesagt, die gegnerische Mannschaft darf jetzt muss einen vom Feld stellen. Du darfst einen fünften Mann aufs Spielfeld holen. Und auf die Weise hast du halt so einen spielerischen Ansatz an so ein Fußballspiel. Die Feinheiten weiß ich jetzt auch nicht. Und die Baller League dünkt mir so wie das deutschsprachige nicht Gegenmodell. Aber vergleichbare Modell, was sie jetzt eingeführt haben.
So in die Richtung geht's jetzt. Ja, die startet nächsten Montag.
Mhm. Ja, da steht es ja sogar in dem Artikel, die Kings League von Gerard Piqué. Mann, Heiko.
Ich habe dir das nur verlinkt, ich habe es noch nicht gelesen.
Und hier sehe ich gerade noch was. Es gibt noch die Icon League. Da ist Toni Kroos und Elias Nährlich dabei.
Das ist, glaube ich, auch so
El Geller. Eli Geller. Ja. Ja, das hört sich nach deinem Ding an. Genau.
Ich bin ja Mainstream. Ich verfolge nur die Baller League.
Also ich überfliege gerade den Artikel. Es gibt 12 Teams, die spielen auf Kleinfeldern. Genau. Ist ein Indoor-Event. Und was ich daran interessant finde, ist, jedes Team hat ein oder zwei Teammanager. Das sind dann im Normalfall Promis. Da darfst du gleich was zu sagen.
Promis oder / Profis?
Prominente Profis, Ex-Profis und Promis.
Vielleicht auch Ex-Promis und zukünftige Profis.
Und wer weiß es schon genau und besteht eben aus ganz vielen, wie sagt man das, hochveranlagten Spielern, die es aber nicht in die Top-Ligen geschafft haben. Also weiß ich,
das ist aber jetzt ein harter Diss an Mats Hummels.
Ja, der ist ja Manager oder Profi-Promi, Promi-Profi. Also sie erhoffen sich, glaube ich, dadurch, dass vielleicht der eine oder andere da nochmal eine zweite Chance bekommt. Das sind dann Leute, die vielleicht irgendwann mal U-Team gespielt haben oder ambitioniert Regionalliga und dann aus dem einen oder anderen Grund den Schritt ganz nach oben nie geschafft haben. Die können sich da nochmal vorstellen und vielleicht sogar für weiter oben empfehlen und eben den dazugehörigen Profis wie, jetzt darfst du.
Achso, Hans Sapai.
Kennst du auch nicht, oder?
Ich kenne, natürlich weiß ich, wer Hans Sapai ist, Mann.
Natürlich, ja. Du kennst Gerard Piqué nicht, aber Hans Sapai. Hey, okay, fair enough.
Obacht, mein Freund, ja.
Fair enough.
Sonst fange ich doch mal mit JJ Okocha an so. Hä?
Ja, wie heißt die Ehefrau von Hans Sapai?
Traude Sapai.
Ja, nicht Shakira. Okay, weiter.
Okay, Mats Hummels, Lukas Podolski, Alicia Lehmann, das waren die Sportler, die mir das sagen.
Kevin Prinz Boateng.
Ach so, ja, stimmt, das habe ich mit Entsetzen gelesen, weil den musst du ja eigentlich aussortieren.
Also, nee, Kevin Prinz. Nicht Kevin Jerome. War der Gute.
Kevin, nee, Jerome ist doch eigentlich der Gute. Kevin war doch der Knochenbrecher bei der WM, oder?
Kevin war der Ballack-Terminator.
Ja,
genau, und Jerome ist der Frauenhauer.
Die Familie verliert nichts, ne?
Nee, das war ein fairer Zweikampf. Da hat der Mio seinen Fuß nicht gescheit weggekriegt. Das war halt blöd.
Ah, ich verstehe, ja. Und die Frau vom Kevin, vom
Jerome,
die ist halt nicht schnell genug aus der Bahn gelaufen.
Die ist halt der Lampe nicht schnell genug ausgewichen. Ja. Selber schuld, wenn es dann die Faust reinlauft, okay. Oder?
Na, okay, bleiben wir mal seriös. Ist eine Mischung aus Promis, Sportlern und möchte nicht sagen B-Promis, sondern New-Promis oder diese Hybriden, die es schaffen, aus der YouTube-Twitch-Szene jetzt auch ins lineare Fernsehen zu schaffen oder die lineare Wahrnehmung zu schaffen. Und wie du schon gesagt hast, sind 12 Teams, die dann gegeneinander antreten, wird jeden Montag auf Twitch gestreamt. Also nichts Sportschau oder sowas, sondern twitch.tv an die Hörerschaft, die das noch nicht kennt. Ist Fernsehen nur anders, nur live. Wir machen da einen riesen Aufwand. Und es ist eine schöne Mischung aus Podolskis, Montana Plex, Knossis und irgendwelchen anderen Dingen, Menschen, die man vermeintlich erstmal nicht kennt, aber die alle einen gewissen Unterhaltungswert mehr oder weniger haben. Mhm. Und das finde ich wieder mal so eine, ähnlich wie die Choro-Geschichte, ist einfach auch das ein Marketing- oder ein Formatstunt, die eine schöne Hybridlösung darstellt und auch so ein bisschen charakteristisch sind für oder wie Unterhaltung und Entertainment aussehen kann in Zukunft. Dass es nicht nur die Fernsehstars oder die YouTube-Stars gibt, sondern dass die Schnittmengen sich da einfach überlagern, die Dinge, die Grenzen einfach ein bisschen verschwimmen. Finde ich sehr cool.
Ja, ich gucke mir gerade die Teams unten an, da sind noch sehr viele andere interessante Namen. Hast du da schon mal geguckt?
Nö.
Wer da, wie die Teamnamen heißen, das ist zum einen sehr witzig und zum also anderen...
Felix Lobrecht und Contra K habe ich noch gesehen, genau.
Ja, genau. Also es gibt Streets United mit Lukas Podolski und Alicia Lehmann. Kräftig Tiger FC, okay. Kevin Prinz Boateng und Dia Acha, kenne ich nicht.
Keine Ahnung.
Dann gibt es anscheinend ein Damenteam, Las Ligas Ladies mit Jule Brandt und Selina Cerci. Die Protatos mit Lars und Lukas von den Protatos. Die kennst du vielleicht wieder.
Kenn ich nicht.
Max Kruse und Knossi.
Das, Max Kruse finde ich ja auch ziemlich coole Person so.
Ja.
So aus der Entfernung, ne? Was man so.
Also es sind auch hier zum Beispiel Calcio Berlin ist ein Fußball-Podcast, die kommen wahrscheinlich da wechselnd rein. Die Golden Eleven mit Christopher Kramer und Adam Maria Markovic. Beton Berlin, genau, hier Contra K, Felix Lobrecht. Göngri All-Stars, ja. Montana Black. Und Unsympathisch TV, die kennst du jetzt wahrscheinlich. Das ist dann wieder so
ein. Ja, gut, Montana Black kennt man mittlerweile ja vielleicht so ein bisschen.
Mhm.
Der gesichtstätowierte Assi aus Hamburg, aus Buxtehude, der auch für ein paar Kontroversen schon gesorgt hat, aber eigentlich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor einfach hat.
Mhm.
Und Unsympathisch TV ist, Klarname ist, glaube ich, Sascha Hellinger.
Ja.
Kommt aus der Nähe von Stuttgart. Ist komplett konträr zu Montana Projekt, aber halt auch so ein Internet-Phänomen. Nicht unsympathisch, ja. Aber
ja.
Deswegen auch ein bisschen unsympathisch TV. Nee, mag ich eigentlich ganz gern. Den Typen. Ich fand nur, dass das Line-Up nicht ganz so verkehrt. Und doch, das mit sich hat man was man sich montags abends mal angucken kann, ja.
Montagabend, genau. Wo läuft denn das? Steht hier nicht.
Auf Twitch, Carsten.
Oh, ach dort. Oder Join, ja, oder YouTube.
Kostet Geld. Ach so, ja, genau.
TV7 bei ProMax. Oder im Stream bei ran.de. Also haben das schon
volle Vermarktungsbreite.
Ganz gut, ja. In Köln, aber in der Motorworld wird gespielt. Die Regeln der Baller League, das lassen wir jetzt mal weg.
Ja.
11 Spieltage, jeder gegen jeden. Irgendwann gibt's Final Four. Jo. Nice thing. Schauen wir es uns an, ob das Ding taugt.
Berichten. Genau. Ich denke mal, für Unterhaltung wird gesorgt sein.
Ja, darum geht's doch.
So schaut's aus. Und jetzt bin ich am Ende mit meinem kleinen Latinum.
Mit deinem kleinen Latinum? Naja, aber das ist jetzt hier fast schon alte epische Längen, in die wir uns da hochgehangelt haben. Und trotzdem ist die Zeit sauschnell vergangen.
Ja, incredible.
Darum sage ich an der Stelle merci, Mausi.
Ja, Schatzi, war mir eine Ehre.
Dann kommen wir in so roundabout 2 Wochen wieder, oder?
Ah, freilich.
Freilich.
Freilich. Freilich. Wir zwei sehen uns ja Gott sei Dank nächste Woche, wie ich erfahren habe.
Wie wir heute erfahren haben, ja. Witzig.
Ja, also liebe Hörerschaft, wenn ihr es schafft, ja, nächsten Donnerstag in München zu sein. Nein, das war jetzt kein Sprechbar.
Aber da sind wir auch.
Das sind wir auch in diesem München. Wir füllen noch keine Konzerthallen, aber ja. Für 4 Mann am Stammtisch langt es an.
Okay. Na, ich muss da arbeiten, Digga. Das ist aber wurscht.
Ich werde dir dabei zugucken.
Du wirst mir was vortrinken. Ich kann es kaum erwarten.
Das ist ein guter Plan. Ich freue mich.
Carsten, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.